Handlungsfrei, der Podcast über alles und nichts.
Heute habe ich sogar zwei Gäste hier sitzen, und zwar einen alten Bekannten. Vielleicht erkennt man ihn direkt an seiner Stimme, wenn er mal was sagt.
Hallo.
Ich weiß nicht, ob das ausgereicht hat,
doch,
aber...
Doch, das muss reichen. Unsere Fanbase, die wird das sofort erkennen.
Okay, vielleicht willst du dich aber trotzdem nochmal vorstellen, für die Leute, die vielleicht unsere letzte Folge noch nicht gehört haben.
Okay, na gut, ausnahmsweise. Hi, mein Name ist Mike. Ich kenne die Eva vom Stammtisch, wovon es auch einen extra Podcast gibt, und bin jetzt zum zweiten Mal hier. Wenn man mehr wissen möchte, muss man die letzte Folge reinhören.
Sehr gute Antwort. Mein anderer Gast ist ein Neuling hier in der Runde und darf sich jetzt auch vorstellen.
Ja, hallo. Ich bin Marco. Ich kenne Mike und Eva auch vom Stammtisch. Bin auch seit vier Jahren in Dortmund. Außerdem beim Stammtisch mit dabei. Und ja, bin heute auch mit zum Thema.
Genau, was ist überhaupt unser Thema? Genau, unser Thema heute ist das große, allumfassende Thema Reisen. Was irgendwie so eins meiner ersten Ideen war für ein Podcast-Thema überhaupt, ohne dass ich wusste, mit wem ich das am Ende besprechen würde. Aber Mike und Marco haben sich freundlicherweise angeboten. Passenderweise sind auch beide gerade erst vor kurzem von Reisen, die relativ interessant sind, zurückgekehrt. Der Marco ist zum Beispiel erst seit vorgestern wieder in Deutschland und hat vorhin schon gesagt, das ist absoluter Kälteschock.
Kälteschock und leicht gejetlaggt, aber freue mich. Ja, zu quatschen.
Ich bin eine Woche zurück, bei mir gab es auch den Kälteschock.
Echt?
Ja, bei mir gab es auch den Kälteschock, auch wenn ich nicht ganz so weit weg war.
Gut, dann wer fängt an zu erzählen, wo er war und wie es war?
Bitte, Marco.
Ich war in Peru für 2 Wochen. Wie gesagt, bin vorgestern zurückgekommen und es war mega cool. Also 2 Wochen Peru hat sich relativ spontan ergeben. Ich war mit Freunden da. Ich selber habe das gar nicht so direkt geplant, dorthin zu fahren. Freunde haben das alles durchgeplant, haben gefragt, ob ich mitkommen möchte. Und ich habe natürlich ja gesagt. Und ja, es war einfach mega. Trekking-Touren gemacht, viel Natur erlebt, viel in den Städten auch erlebt. War mega cool.
Also das Einzige, was ich mit Peru immer so verbinde, ist klassisch Machu Picchu. Wart ihr da auch?
Natürlich, das war Ziel Nummer 1. War ganz interessant, aber es war natürlich auch mega überlaufen. Das war, ist halt immer so, ja, Megatourismus, da läuft man im Entenmarsch durch, super viele Leute. Aber irgendwie ist man ja auch selber einer von denen, so von daher, ja, es ist immer, bin ich da auch immer so hin und her gerissen, aber es war schon mega interessant.
Ja, ja, als Insider habe ich ja schon weiß ich ja schon von dir, dass du mit einer der ersten da oben warst.
Ja, ja, genau. Das,
oder du hast super gute Photoshop-Skills.
Ja.
Tippe ja auf Ersteres. Ja. Das muss doch ein ganz anderes Erlebnis gewesen sein, oder?
Auf jeden Fall. Also die machen das mittlerweile so, dass sie Besucherzahlen limitieren. Also es dürfen nur, ich glaube, pro Stunde 400 Leute rein, was ja immer noch mega viel ist.
Ja.
So, und je länger man, also ich war in der ersten Gruppe, also das heißt, um 6 Uhr morgens musste man da wirklich auf der Matte stehen, man durfte rein.
Okay.
So, und dann je später der Tag, desto voller wird das, weil die das immer, man darf dann 4 Stunden oder so drin bleiben und dann wird man halt rausgeschickt und natürlich staut sich das dann irgendwann alles ein bisschen und kurz vor Ende wurde es dann auch echt total voll.
Aber braucht man denn auch 4 Stunden da? Also wie groß ist das da überhaupt? Was kann man da alles sehen?
Das ist schon groß. Also man kann da mal durchlaufen, so eine halbe Stunde, Stunde kann man sich Zeit nehmen. Aber es sind da noch 2 Berge direkt nebenan und die kann man auch nochmal besteigen.
Ah, okay.
Und das habe ich halt gemacht. Und das hat halt schon eine Stunde gedauert, diesen Berg zu besteigen. Also Machu Picchu ist eigentlich ein Berg. Und diese Stadt, die da liegt, die heißt irgendwie auch anders. Aber man kennt die halt nur unter dem Begriff Machu Picchu. Und von daher sind wir einmal diesen Berg bestiegen, hoch, runter und dann durch die alte Stadt, durch diese Ruinenstadt durch.
Okay.
Und, ab wo fängt denn der Einlass an? Weil ich weiß, dass man jetzt von dem Ort, dessen Namen ich auch vergessen habe, dass man da erstmal mit dem Taxi hoch muss oder eine Stunde hochlaufen muss.
Mit dem Bus.
Okay.
Also du kannst hochlaufen für eine Stunde.
Aber oder, fängt dann die Zeit schon an? Oder?
Nein. Oben ist dann der Einlass, aber du musst dann unten auch pünktlich deinen Bus nehmen, weil die lassen dann auch nur die Leute in den Bus, die halt entsprechend die Uhrzeiten für das Hauptticket gebucht haben. Und von daher ist es alles komplett durchgeplant. Mhm. Man muss sich da echt an die Zeiten halten. Also man kann da nicht mal eben so spontan dahin fahren. Mhm. Das war irgendwie alles im Vorfeld schon mega lange klar. Und wir hatten das halt in so einer Gesamttour gebucht. Und es war eine Trekking-Tour über 5 Tage. Und Machu Picchu war halt so am letzten Tag das Finale. Und weil wir halt quasi von dieser Trekking-Tour, ich glaube, das waren ein bisschen mehr als 100 Kilometer auf 5 Tage verteilt. Und das war quasi so am Ende das Ziel. Und von daher, ja, war schon mega cool. Aber die anderen 4 Tage haben mir ehrlich gesagt noch besser gefallen, weil das nicht so überlaufen war. Und das war halt diese Trekking-Tour. Man hat halt verschiedene Landschaften gesehen, man ist da irgendwie einen Berg hochgewandert, wir waren noch an einem See, der mitten im Gebirge lag, dann durch den Dschungel, also es war halt echt schon eine mega coole Landschaft und super vielseitig, wir haben echt viel gesehen und das war von Schnee auf dem Gipfel mit 5 Grad bis zum 25 Grad warmen Dschungel mit mega hoher Luftfeuchtigkeit war alles halt mit dabei so und das war halt schon ganz cool. Doch, auf jeden Fall.
Dann übrigens schon mal meine Frage. Nächstes Jahr bin ich ja auch in Peru, ob ich es mitmache oder nicht. Mhm. Wenn du sagst, dass das Highlight war, dann will ich da wohl auch mal.
Ja. Und du warst jetzt in?
Ich war in Israel. Vor 2 Wochen bin ich hingeflogen, letzte Woche wieder zurück. Hab da auch ein kleines Experiment gemacht. Ich bin da mit meinem Vater hingeflogen. Zum ersten Mal seit etwa 15 Jahren waren wir da zusammen im Urlaub. Schon fast so ein soziales Experiment, ob das hinhaut. Sonst lebt man ja seine Eltern nicht so lange am Stück.
Ich war öfter mal mit meinem Vater in Urlaub.
Ja, stimmt. Ja. Das ist ja, würde ich eher sagen, nicht so allgegenwärtig. Also weiß ich nicht, ob das jeder macht.
Nee,
also, bei mir war es auf jeden Fall was Neues.
Dass man mal so nochmal mit seinen Eltern irgendwo hinfährt nach ein paar Jahren, glaube ich, macht jeder mal so irgendwann, was weiß ich. Also bei meinen Eltern war es zum Beispiel auch so zu ihrem 60. Geburtstag letztes Jahr, die sich halt gewünscht, dass wir halt nochmal zu viert wegfahren, mit meiner Schwester dann auch. Das hatten wir halt wirklich lange nicht mehr gemacht. Aber so in unterschiedlichen Konstellationen kommt das ja schon mal vor. Ne? Aber dass man, ich meine, Israel ist jetzt natürlich auch kein so ein alltägliches Ziel. Ihr habt ja da wahrscheinlich auch eine andere Art von Urlaub gemacht, als du sonst mit deinen Eltern oder mit deinem Vater kanntest.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe von Anfang an, habe ich meinem Vater gesagt, ich kümmere mich um die Organisation und der hat sich mir anzupassen.
Das ist bei meinem Vater übrigens immer genau umgekehrt, da habe ich mich anzupassen.
Also das heißt nicht, dass wir da in großen Hotels übernachten, das heißt nicht, dass wir viel Gepäck mit uns rumschleppen, sondern dass wir da relativ agil sind, nicht lange an einem Ort bleiben und dann, sage ich mal, ein bisschen mehr vom Land sehen, als jetzt eine Woche am Strand zu liegen.
Ja, klar.
Zwei große Ziele hatte ich während der Reise, das war einmal Jerusalem selber und zum anderen Petra, die Wüstenstadt in Jordanien.
Ja.
Beides ganz große Highlights der Reise, hat mir sehr gut gefallen. Jerusalem, klar, super historischer Ort. Aber was mich da am meisten beeindruckt hat, ist, dass es halt so viele Religionen aufeinander gekommen sind. Auf sehr, sehr engem Raum in der Altstadt gibt es ja sowohl islamische Viertel, da gibt es jüdische Viertel und auch christliche Viertel. Mhm. Und das alles auf ganz engem Raum und das hat zum Teil hat das da wirklich sehr gut harmoniert. Da war ich sehr überrascht darüber. Klar, irgendwo hat es da seine Brennpunkte, aber davon habe ich jetzt persönlich nichts mitbekommen. Und deswegen für mich hat diese Harmonie da sehr, sehr viel Impressionen gezeigt. Und Petra, die Wüstenstadt, kennt man vielleicht aus Indiana Jones. für mich war es auch ein Erlebnis. Ich war da auch 2 Tage. Am ersten Tag sind wir gegen die Mittagszeit hin. Das war auch sehr, sehr überlaufen. War dementsprechend war es halt nicht so schön. Also klar, es war alles sehr, sehr beeindruckend, aber man musste halt immer ausweichen, links, rechts. Alles war überlaufen, man konnte da keine schönen Fotos schießen. Aber am zweiten Tag, da habe ich es genau wie Marco gemacht, bin um 5 Uhr aufgestanden, habe mein Frühstück im Hotel als allererster eingenommen und dann bin ich um 6 Uhr da auf der Matte gewesen und durfte mit 3 anderen Leuten als allererster rein.
Da war dein Vater dann nicht dabei,
oder? Nein, der hat gesagt, der ist müde, möchte nicht.
Okay.
Auch diese Wüstenstadt, die zieht sich auch ganz schön. Also dieses Treasure-Ding, was man von Indiana Jones kennt, das ist so mit einer der ersten Attraktionen da. Aber man kann da noch 1,5 Stunden weiterlaufen, noch in so ein Gebirge rein. Da kommt man dann zu so einem alten Kloster. Auch sehr beeindruckend. Und diese Strecke, die wollte halt nicht auf sich nehmen. Weil das auch einiges an Stufen sind, die man da besteigen muss. Aber auch sehr, sehr cool. Ich war da der Zweite da oben. Mhm. Und man war sich dann nicht im Weg, man konnte aber trotzdem jemanden fragen, mach mal ein Foto von mir.
Ja, perfekt.
Das war absolut ideal.
Würdest du denn insgesamt sagen, dass das soziale Experiment geglückt ist?
Ja, absolut. Ja. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden.
Das ist gut.
Also klar, man eckt hier und da mal an. Mein Vater, der ist auch ein ganz besonderer Mensch, was sowas angeht. Also der kann auch sehr stringent oder sehr impulsiv sein, aber es hat trotzdem alles sehr gut funktioniert im Sommer.
Ja, sehr schön.
Ja. Am Flughafen wart ihr auch sehr harmonisch. Ich habe die beiden ja noch am Flughafen, oder wir sind ja zusammen zum Flughafen noch gefahren.
Ach so.
Ne? Ja, genau.
Ja, der Marco, der hatte mich gefragt, ob ich ihn nachts um 3 aus Duisburg abholen möchte. Unser Flieger, der ging, glaube ich, morgens um 7, deiner dann um 12 oder so.
Ja, genau.
Und die Uhrzeit in Amsterdam im Zug
zu kommen, ist halt
sehr,
okay, sehr
unüblich und durch den Feiertag wahrscheinlich auch sehr teuer.
Ja.
Ja, ich bin sehr dankbar, dass ihr mich mitgenommen habt.
Ja, der Kaffee, den er dafür spendet hat, war auch sehr köstlich.
Ja, jetzt habt ihr beide so zwei spannende Reisen hinter euch. Das Größte, was ich gerade erzählen kann, ist, ich bin gestern aus Köln wiedergekommen. war auch beruflich, also kann man jetzt noch nicht mal unter den Faktor Urlaub packen.
Aber du warst doch dieses Jahr auch schon weg.
Ich war auch schon weg, ja. Also ich habe auch tatsächlich etwas Außergewöhnlicheres gemacht. Ich war im August auch mit meinem Vater auf den Färöern, wo ich schon lange hin wollte. Also auch so ein bisschen zum Thema, so welche Ziele hat man sich schon immer erträumt, und das war tatsächlich eins davon. Und das war auch echt schön. Also es war zwar auch ein bisschen stressig so von der Anreise, weil wir halt zweimal umsteigen mussten im Flugzeug und dann war ist unser Gepäck erstmal nicht angekommen und alles so ein Zeug. Und aber ansonsten war es sehr, sehr schön. Und also wir waren halt ja schon mal ein paar Mal in Island zusammen, mein Vater und ich, und dann war halt irgendwie Färöer so der nächste logische Schritt, dass man sich das auch mal anguckt. Und hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Also das kann ich auch nur empfehlen, wenn mal jemand was Neues sehen will.
Wie lange wart ihr da?
Nur 5 Tage. Also okay. Es war halt wirklich ein ziemlicher Kurztrip, vor allem weil auch die An- und Abreise so lange war. Aber es ist halt ziemlich teuer, also wie Island im Prinzip. Und ich fand auch, dass man jetzt nicht unbedingt länger braucht, weil die Landschaft da ist halt sehr, sehr schön und so eine Art von Landschaft, die mir sehr gut gefällt, aber sie ist halt auch ziemlich gleichförmig überall. Also du hast halt überall Berge, guckst aufs Meer, hast kleine Orte mit bunten Häusern dazwischen, wahnsinnig viele Schafe, die überall rumlaufen. Und kannst halt mit der Fähre fahren von einer Insel zur anderen. Manche sind aber auch über Tunnels und Brücken miteinander verbunden. Das ist schon schön, aber man muss jetzt nicht alle 18 Inseln gesehen haben, um irgendwie einen umfassenden Einblick in das Land zu haben, fand ich jetzt. Also ich fand die 5 Tage eigentlich ausreichend. Vielleicht wären 1-2 Tage mehr noch schön gewesen, aber so war das schon okay.
Also das Gegenstück zu Markus' Reise, wo du dann von Schnee zu Dschungel,
genau, ja, also
von 2 Tagen den Unterschied hast.
Das gibt das halt einfach nicht her auf der kleinen Fläche. Aber wenn man diese Art von Landschaft mag, dann ist es schön überall. Und es war halt auch einfach irgendwie, ich finde das immer interessant in so Ländern, die so richtig klein sind. Ich meine, da leben 50.000 Menschen. Und einfach irgendwie so ein bisschen zu beobachten, wie das Leben da funktioniert. Und was wir total spannend fanden, war, dass wir waren, glaube ich, 1 oder 2 Wochen vor der Parlamentswahl waren wir da. Und dieses ganze Land war voll mit Wahlplakaten, also wirklich überall, auch mitten in der Pampa. Und diese Wahlplakate waren alle gleich aufgebaut. Also es waren immer so ein großes Porträtfoto von dem Kandidaten drauf, dann ganz groß der Vorname, ganz klein darunter der Nachname. Und wenn du Glück hattest, noch ein Parteilogo in der Ecke. Aber keine Slogans, keine Parteinamen und nirgendwo stand das Datum von dieser Wahl. Es war total erstaunlich. Und zum Teil hatte man so Straßenkreuzungen, wo dann 20 Plakate nebeneinander waren und davon 5-mal der gleiche Kandidat oder so. Und wir hatten irgendwie das Gefühl, das halbe Land kandidiert für diese Wahl. Und wir haben dann jetzt irgendwie vor ein paar Wochen, also kamen wir nochmal drauf und haben dann mal geguckt, wie diese Wahl überhaupt ausgegangen ist. Und haben dann gesehen, es gab auch irgendwie eine Wahlbeteiligung von, ich glaube, fast 90%. Also die Plakate wirken anscheinend auch. Aber es war halt echt... Irgendwie fanden wir das so ein bisschen absurd, dass halt in so einem kleinen Land, wo man denkt, okay, da weiß jeder, wann was stattfindet und so, und kein Mensch wird da vergessen, dass da Wahl ist, und die haben so viel Plakate überall und geben so viel Geld anscheinend auch für ihre Wahlkampagnen aus. Also das war ganz spannend, und sowas finde ich halt dann auch immer ganz cool, wenn man irgendwo ist, das so ein bisschen sich anzugucken, ne? Ohne jetzt halt immer nur so von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten oder so dann zu hetzen. Mhm.
Das ist natürlich auch geil, wenn das halbe Land kandidiert und dann am Ende jeder mit 5 Stimmen irgendwie da ist.
Oder? Ja, also hab dann so eine Website gefunden, wo du wirklich so für jedes einzelne Dorf gucken konntest, wie viele Stimmen jede Partei bekommen hat. Und es war dann zum Teil irgendwie so, in dem Dorf wohnen 5 Wahlberechtigte, davon sind 4 zur Wahl gegangen. Und dann sahst du halt, wie diese 4 Stimmen verteilt wurden. Also es ist halt wirklich so, zum Teil halt echt irgendwie so richtig kleine Orte. Und das war irgendwie ganz faszinierend. So. Da haben wir irgendwie total viel auch so drüber geredet, während wir da waren, so spekuliert, so welche Partei will hier eigentlich was? Man hat das überhaupt nicht erfahren. Und müsste uns nicht eigentlich ständig im Supermarkt oder so einer von diesen Kandidaten entgegenkommen? Weil das waren nicht so viele Leute. Also es war halt irgendwie echt ein ganz cooles Thema. Nee, das war so das Abenteuerlichste, in Anführungszeichen, würde ich mal sagen, was ich jetzt in der letzten Zeit gemacht habe. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe auch noch keine Fernreise gemacht.
Fernreise, was heißt für die Fernreise?
Also ich war einmal als Kind in Tunesien. Das war das einzige Mal, dass ich aus Europa rausgekommen bin, okay, bisher. Deshalb habe ich da jetzt nicht so, auch nicht so krass Kulturschock irgendwo mal erlebt oder so.
Ja, Europa ist aber auch groß genug, finde ich. Also es gibt ja auch schon echt viele unterschiedliche Kulturen auch in Europa.
Ja, ja, ich finde es auch spannend, also dass man halt einfach auf kleinem Raum so viel Verschiedenes hat. Und ich habe auch zwar schon viel gesehen in Europa, aber auch längst noch nicht alles, was ich gerne sehen würde. Also es ist gar nicht mal so, dass jetzt alles, was ich unbedingt noch machen will, irgendwie weiter weg liegt.
Also ja, was zieht euch denn überhaupt an? Wenn ihr jetzt so eine Reise antretet, dann trifft man irgendwie eine Entscheidung und man sucht sich ein Ziel aus mit irgendeiner Begründung. Bei dir scheint es ja eher Natur zu sein.
Ja, nicht unbedingt. Also es kommt halt drauf an, was man so für eine Art von Reise machen will. Also ich mache auch gerne mal so einen Städtetrip. Aber ich bin glaube ich, schon so ein bisschen so Richtung Skandinavien, Nordeuropa eher orientiert, wenn ich mir aussuchen kann, wo es hingehen soll. Was halt auch damit zu tun hat, dass wir es einfach auch in meiner Kindheit schon viel gemacht haben. Weil meine Eltern halt immer so die Devise hatte, im Sommer fahren wir irgendwo hin, wo es nicht ganz so heiß ist. Und die wärmeren Ziele so im Süden, das machen wir halt außerhalb der Hochzeit, also dann halt so Herbstferien, Osterferien haben wir das dann halt eher gemacht.
Und was ist dann der nächste Schritt? Kanada?
Ja, Kanada würde ich tatsächlich gerne sehen, ja. Aber ich würde auch gerne nach Südamerika tatsächlich. Also gerade so ein Freund von uns hier, Philipp, der ist gerade in Chile, Argentinien. Da war meine Schwester auch mal vor einigen Jahren und hat da ganz tolle Fotos gemacht und so, da würde ich gerne mal hin.
Du bist dann aber wahrscheinlich auch im Süden von Südamerika.
Ja, würde ich dann schon auch auf jeden Fall mitnehmen wollen, ja. Ja.
Also in derselben Zone quasi, nur auf anderen Erdteil gucken.
Ja. Ja, und ansonsten, was ich noch ganz spannend fände, wäre so alles so Richtung Kasachstan, Usbekistan, so die Ecke. Australien, Neuseeland halt auch irgendwie. Die USA reizen mich irgendwie nicht so wahnsinnig. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, also wenn sich die Möglichkeit ergeben würde, würde ich das auch mal machen, aber das steht jetzt irgendwie nicht ganz oben auf meiner Liste. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mich damit noch nie so richtig so befasst habe, was man halt überhaupt wo hat, weil es gibt ja schon auch tolle Landschaften in den USA, die ich bestimmt auch gerne mal sehen würde.
Ja gut, davon würde ich ausgehen. Also ich glaube auch, dass die USA ein sehr, sehr wandlungsfähiges Land ist, was die Landschaft angeht, was die Leute und auch die Kulturen angeht.
Ja.
Aber weil ich kann verstehen, was du meinst, aber ich glaube, dass das eher die politische Lage gerade da ist, die mich da ein bisschen abschreckt.
Ja, also es ist für mich halt auch so ein bisschen so dieser Lifestyle, aber das ist halt irgendwie, glaube ich, auch ja schon auch irgendwo ein Klischee und natürlich auch sehr verallgemeinernd. Das ist natürlich auch nicht überall gleich. Wobei ich jetzt schon halt auch so aus Erzählungen von anderen Leuten, die mal da waren, die zum Teil auch schon länger da mal gelebt haben, auch viel rausgehört habe, dass vieles davon auch tatsächlich so ist, wie man sich das vorstellt. Aber ja, also ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken, aber ich sag mal so, ist es jetzt halt auch nicht ganz billig und mit dem Geld würden mir, glaube ich, erst ein paar andere Ziele einfallen, die ich mir zuerst angucken wollen würde.
Wobei mit Skandinavien hast du dir wahrscheinlich die teuerste Reise.
Ja, genau. Gut, aber da ist zumindest die Anreise nicht ganz so, also die Flüge sind ja schon noch bezahlbar auf jeden Fall, ja. Wie ist das bei euch? Was habt ihr so für Ziele auf der Reise-Bucket-List?
Marco, also
dann fangen wir an. Also auch schwierig zu sagen, es sind immer unterschiedliche Sachen, die mich dann reizen, ob jetzt Natur oder Städte. Skandinavien würde mich auch reizen, einfach wegen der Landschaft. Mhm. Was ich auch noch mega interessant finden würde, wäre Japan. Das ist natürlich auch eine Fernreise, sehr weit weg, wird wahrscheinlich auch nicht ganz so günstig werden, aber da auch nochmal eine ganz andere Kultur zu erleben. Israel war eigentlich jetzt auch bei mir so das Land, wo ich eigentlich zuerst auch hin wollte, bevor sich das mit Peru ergeben hat. Ja, und dann natürlich Südamerika, jetzt habe ich einmal Blut geleckt. Mhm. Und jetzt würde ich natürlich nochmal gerne die anderen Länder dort auch sehen. Also es sind immer unterschiedliche Ziele, so Natur, also Landschaften zu erleben und zu sehen, verschiedene Kulturen zu sehen. Und im Endeffekt ist es bei mir immer dann auch so ein Überraschungspaket. Also, weil da steckt dann immer noch mal was ganz anderes hinter so einem Land oder ein Reiseziel, als man dann vorher irgendwie geplant hat.
Ja.
Ne? Und hast du nicht so eine Liste irgendwie von Orten, die du auf jeden Fall noch mal suchen willst?
Ja, aber die wäre dann unendlich lang, ne?
Ja.
Von daher ist es bei mir klar, die Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, das sind so die Ziele, die ich gerne als nächstes sehen möchte. Natürlich, Neuseeland möchte ich auch mal hin. Mhm. Oder Kanada, das steht alles bei mir alles noch auf der Liste, wo ich gerne hin möchte. Aber es muss sich dann auch mal irgendwie ergeben. Wie viel Zeit hat man? Wie viel Geld hat man gerade? Mit wem fliegt man hin? Fliegt man alleine? Mit Freunden? Mit einer Partnerin oder so? Und von daher kommt das dann auch immer drauf an, in welcher Situation man gerade ist. Und das, wie gesagt, mit Peru, das stand jetzt überhaupt nicht oben auf meiner Liste, sondern hat sich einfach irgendwie so ergeben. Passte von der Zeit mit den Leuten. Und und das hat sich jetzt so ergeben. Und ich fand das auch ganz, ganz cool, weil ich mich jetzt überhaupt nicht so stark darauf vorbereitet habe. So klar, man kennt jetzt den Machu Picchu, man läuft dann da durch und denkt, aha, okay, hier sind jetzt irgendwelche Ruinen. Aber im Endeffekt ist das ja auch voll die krasse Geschichte mit der Inka-Zeit und mit der Eroberung von durch die Spanier und die Vertreibung der Inka und sowas. Und das fand ich auch sehr witzig und wusste ich auch überhaupt nicht, hier diese hier Quechua, das ist ja diese Hausmarke von Decathlon. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Marken jetzt hier erwähnen darf.
Aber, es gibt auch noch andere Marken.
Ja, genau. Aber das ist ja die Sprache der Inka gewesen, Quechua. Aha, okay. So, unser Guide hat immer gesehen, ach, guck mal, ihr habt Quechua-Sachen und sowas. Und wir wussten gar nicht, dass das deren Sprache ist. Mhm. So, und das habe ich dann auch irgendwie dazu gelernt. Und den Guide, den wir da auch hatten, diesen Tourguide, der uns da durchgeführt hat, der hat uns einfach super viel über die Kultur, über die Geschichte erzählt und das hat mich echt einfach auch begeistert, was ich vorher überhaupt nicht wusste und mich überhaupt nicht mit vorher beschäftigt habe. Ja. Ne, weil, okay, da ist jetzt so eine alte Ruine, schön, dann läuft man einfach durch, aber was steckt da jetzt eigentlich so hinter? Was für eine Geschichte und was für eine Kultur? Und das hat mich auch echt so mega begeistert an dem Ganzen. Ja, deshalb ist für mich jede Reise einfach so ein Überraschungspaket. Ne, was steckt da jetzt eigentlich hinter?
Und bei dir so?
Also erstmal habe ich gerade gelernt, dass ich Quechua jahrelang falsch ausgesprochen habe. Okay, bei mir tatsächlich habe ich schon so einen 30-Jahre-Plan, glaube ich, was Reisen angeht.
Okay.
Ich meine, ist vielleicht ein bisschen zu dicke, aber ich habe mir jetzt viele Reiseziele vorgenommen und jetzt zum Beispiel plane auch so, was kann ich jetzt noch alleine machen, jetzt wo ich vielleicht auch nicht so viel Geld habe wie in 20 Jahren. Mhm. Welche Ziele kommen da eher in Frage? Was kann man dann eher mit Kindern machen oder so, wenn das dann irgendwann mal passiert? Und wo kann man auch im Rentenalter ohne Probleme hinreisen? Ja. Klingt wahnsinnig.
Ja, aber ich finde den Gedanken gar nicht so blöd, weil ich habe mir halt auch schon ein paar Mal gedacht, ne, irgendwie habe ich immer so, für mich eigentlich immer so die Idee gehabt, ich klappe erstmal in Europa alles ab, was ich sehen will und dann zieht es mich weiter raus und dann irgendwann dachte ich mir so, eigentlich ist es total dumm, weil jetzt bin ich halt jung und wer weiß, ob ich dann irgendwann, was weiß ich, vielleicht mal körperlich eingeschränkt bin und gar nicht mehr so gut irgendwie zum Beispiel lange Flüge oder sowas machen kann oder vielleicht auch einfach nicht mehr machen will oder man hat Kinder und dann wird es sowieso schwieriger und so. Deshalb denke ich mir manchmal, ich soll es eigentlich umgekehrt machen. Gleichzeitig ist aber bei mir natürlich auch Geld ein Faktor. Ich habe jetzt einfach im Moment jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel Kohle und zeitmäßig wird es ja jetzt wahrscheinlich erstmal gleich bleiben, bis man in Rente geht. So, man hat halt seine 30 Urlaubstage und muss halt irgendwie gucken. Habe aber jetzt im Moment die Situation, dass ich in meinem Job relativ spontan auch mal Urlaub nehmen kann, was halt ziemlich cool ist. Ich muss das jetzt nicht irgendwie weit im Voraus planen oder so. Das wird vielleicht auch nicht immer so sein, weil vielleicht arbeite ich irgendwann mal irgendwo anders, wo es nicht mehr so flexibel ist. Also deshalb weiß ich nicht. Manchmal wäre es vielleicht schlauer, das jetzt ein bisschen früher schon in Angriff zu nehmen mit den Fernreisen. Aber ich finde, ein großer Faktor, der da dran hängt, ist natürlich auch immer so, mit wem kann man das überhaupt machen oder will man das alleine machen oder wie auch immer.
Also davon völlig unabhängig, ob ich jetzt alleine reisen würde oder nicht. Also bis jetzt habe ich das nie gemacht, würde ich aber machen. Mhm. Bis jetzt hat sich da immer jemand anschließen können, sei es jetzt mein Vater, meine Freundin oder halt ein Freund. Mhm. Aber jetzt zu dem, was du gesagt hast, tatsächlich bei Europa habe ich das Gefühl, das geht immer.
Ja, also das ist auch, glaube ich, eigentlich.
So mal ins Nachbarland zu fliegen,
ist schon so, ja.
Das musst du eine Woche vorher planen, dann kriegst du das halt durch. Ich habe mir vorgenommen, wenigstens einmal im Jahr Europa zu verlassen. Mhm. Wegen das habe ich jetzt in den letzten 4-5 Jahren gut hinbekommen. Dieses Jahr mit Israel auch, nächstes Jahr ist auch schon gebucht. Und es gibt halt zum Beispiel so Länder wie Mexiko oder jetzt Peru, Brasilien, das sind alles Ziele, die würde ich nicht unbedingt mit einer Familie bereisen. Mhm. Weil ich, das kommt ja auch sehr stark auf die Art des Reisens an. Ich bin jetzt noch viel unterwegs, bewege mich sehr viel und da zum einen auch vielleicht in Regionen, die nicht ganz so als sicher gelten. Mhm. Und dann will man jetzt da nicht mit Kindern durchlaufen und zum anderen laufe ich auch viel und dann will ich ja nicht Kinder tragen oder die quengeln lassen. Deswegen, dann nehme ich mir sowas wie Kanada, USA oder in Neuseeland oder sowas. Sowas kann man, glaube ich, sehr, sehr gut auch mit Kindern, mit der Familie bereisen. Ja. Und man da dann wahrscheinlich viel im Auto sitzt, weil man da dann viel so weit unterwegs ist und weil es halt auch sicher ist. Mhm. Und deswegen, ja, jetzt, was auch auf der anderen Seite ist, ich habe mir auch schon so viele Sachen ausgesucht, die ich auf jeden Fall in meinem Leben erleben möchte. Klischeemäßig viele der Weltwunder, seien es die antiken oder die neuen oder die Naturweltwunder. Ein paar habe ich schon gesehen, viele stehen noch auf der Liste. Aber dann auch zum Beispiel sowas wie, ich möchte unbedingt in Japan mal die Kirschblüte mitmachen.
Mhm.
Das ist auch so ein Ding. Oder weiß ich nicht, es ist so, auch so lapidare Sachen wie, ich möchte unbedingt in Philadelphia mal die Stufen hochlaufen, die Rocky Balboa mal hochgelaufen
ist. Ja, okay.
Also da gibt es ziemlich viele Punkte, die ich noch bereisen möchte. Und deswegen, also bei mir, der steht irgendwie so, der Reiseplan, der steht schon immer 1-2 Jahre im Voraus fest.
Aber kennt ihr das auch, dass man so Ziele hat, an die man dann auch immer noch mal zurückkehren will? Also ich habe zum Beispiel, bei mir ist es halt so, ich muss halt einmal im Jahr zumindest für ein paar Tage nach Estland fliegen, sonst bin ich einfach nicht glücklich. So, das ist einfach, das ist schon immer so, weil ich da als Kind schon so viel war und dann habe ich da auch ein halbes Jahr gelebt für mein Praktikum und so. Und irgendwie ist das so, ich muss das immer, das muss immer noch irgendwo rein. Und jetzt habe ich die letzten Jahre halt ein paar Mal so gemacht, dass ich mit meinem Vater dann über Karneval dahin geflogen bin, weil er halt da sowieso dann immer dahin fliegt und halt immer fragt, wer will mitkommen. Und mal war ich dann dabei, mal meine Schwester und ich, mal nur meine Mutter, mal war er mit einem Freund da oder so. Und das habe ich jetzt halt auch für nächstes Jahr jetzt vor kurzem wieder gebucht. Das heißt, das sind halt wirklich immer nur 3 Tage, die man dann da ist, aber meine 3 Tage Estland sind schon mal fest. Wobei ich mir dann ab und an nach ein paar Jahren auch wieder so denke, ich würde eigentlich gerne noch mal im Sommer dahin. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich dann so im Laufe der Zeit halt immer noch mehr Sachen ansammeln, also so Ziele, an denen man mal war und wo man nochmal hin will. Also Island zum Beispiel war ich jetzt auch 4-mal schon und da werde ich wahrscheinlich auch so alle paar Jahre mal wieder den Drang haben, da nochmal hinzukommen. Und dann habe ich in England auch mal ein Praktikum gemacht vor ein paar Jahren und seit ich da war, denke ich auch so, genau diese kleine Stadt, in der ich damals war, würde ich eigentlich gerne auch nochmal irgendwie zurück. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das dann dieses ganze Ziele erreichen, was man sich eigentlich vorgenommen hat, halt so ein bisschen schwieriger macht, weil man immer noch Zeit einplanen will für die Sachen, die man eigentlich schon kennt. Aber in den so Orte, an denen man sich einfach so wohl fühlt, dass man immer wieder zurück will. Habt ihr sowas auch?
Ja, doch. Also bei mir ist es Portugal. Das ist der südöstlichste Punkt von Portugal.
Mhm.
Und da war ich jetzt schon 2-mal oder 3-mal? Ich glaube 2-mal. So, und beim ersten Mal war es einfach nur mega geil, weil das ist halt so eine Steilklippe, so eine Küste und da den Sonnenuntergang oder Aufgang zu sehen, das ist halt echt ein mega Erlebnis, weil das halt auch super schön ist. Es ist wunderschön und man guckt dann aufs Meer und das ist halt der südöstlichste Punkt auch von Europa. Und ich war irgendwann dann nochmal da und es war genauso cool und da dachte ich mir so, wow, ey, das muss ich auf jeden Fall nochmal erleben. Von daher ist das bei mir jetzt so ein Punkt, wo ich immer denke oder wo ich auch immer so eine Erinnerung habe, weil es einfach total schön war, dass ich das auf jeden Fall nochmal miterleben möchte. Und Portugal ist jetzt auch nicht so weit weg. Ne, da ist die Chance ja dann höher, dass man da mal nochmal eher nochmal hinkommt, als jetzt nach Peru oder sowas.
Ne? Ich glaube, du meinst südwestlich, oder?
Ja,
stimmt.
Klar.
Sonst wäre ich ja
irgendwo, südwestlich.
Den südlichsten Punkt haben sie nämlich nicht. Der ist in Spanien, da war ich dieses Jahr.
Dann ist der südwestlichste Punkt von Portugal, nicht von Europa.
Okay. Ja, also südwestlich, ich glaube, das ist eine reine Definitionssache dann.
Ja, hast du sowas auch? So ein Ort oder mehrere?
Tatsächlich wenig. Sehr wenig. Mhm. Also es gibt viele Sachen, die mich beeindruckt haben, aber dass mich etwas dermaßen beeindruckt hat, dass ich es unbedingt nochmal sehen will, das sind 2-3 Sachen vielleicht. Also zumal, ja gut, daher, dass mein Vater und meine Großeltern aus Bulgarien kommen, bin ich da halt wenigstens einmal im Jahr.
Mhm.
Da fühle ich mich auch sehr wohl, da habe ich meine Freunde, da habe ich noch ein bisschen Familie. Und man möchte die auch besuchen, aber auch dieses ganze Leben da, die ganze Art und Weise der Menschen, die gefällt mir sehr, sehr gut, deswegen fühle ich mich da immer sehr wohl. Und dann habe ich, also wenn ich jetzt überlege, so, was mir als erstes einfällt, die chinesische Mauer. Die habe ich 2010 gesehen und die hat mich dermaßen geflasht, dass ich mir gesagt habe, irgendwann komme ich nochmal wieder.
Mhm.
Also das war so mit eins der absoluten Highlights, was meine Reisen betrifft.
Ist das denn mit Bulgarien überhaupt Urlaub für dich?
Ja, klar.
Okay.
Also ich weiß nicht, wie definiert ihr denn Urlaub da?
Das ist eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Also finde ich auch schwer zu definieren. So, macht man das von der Länge abhängig oder davon, ob man sich eine Unterkunft bucht oder bei Freunden unterkommt oder ob man ins Ausland fährt oder nicht. Ich meine, man kann auch in Deutschland Urlaub machen. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob man das so fest definieren kann.
Also für mich ist Urlaub fängt dann an, wenn ich dem Alltag entflogen bin.
Mhm.
Sagen wir, ich habe keine Gedanken mehr an Arbeit, ich kümmere mich nicht um Staubsaugen und Wäsche und diesen ganzen Bums. Na klar, Wäsche muss man auch im Urlaub mal waschen, aber dass ich halt keine Gedanken mehr an Arbeit verschwende oder den Alltag, den ich hier erlebe. Und das kann man durchaus in einem kurzen Wochenende erreichen, kann aber auch durchaus nicht passieren. Es kommt halt ganz drauf an, wie man sich dann im Urlaub verhält, denke ich. Wie viel Bereitschaft man hat, sich von der Arbeit und Ähnliches zu lösen.
Ja.
Also bei mir ist es meistens so, ein paar Kollegen wissen Bescheid, dass ich per WhatsApp erreichbar bin, aber die E-Mails, die sind ausgeschaltet, sobald ich den Parkplatz verlassen habe. Mhm. Dann gucke ich da auch nicht mehr rein.
Aber das heißt, Bulgarien ist auf jeden Fall Urlaub
definitiv,
für dich.
Ja, definitiv.
Wie ist es bei dir, wenn du in Italien bist, so bei Familie oder so?
Also genau, weil bei mir ist es ja ähnlich, die Situation. Mein Vater ist Italiener und ich bin auch bestimmt mindestens einmal ein Jahr in Italien. Nur das ist, auch wenn ich jetzt da weit weg bin und man vielleicht auch mal irgendwie einen Tag am Strand rumhängt, ist es für mich jetzt kein Urlaub, weil das ist für mich irgendwo noch so die zweite Heimat. Mhm. Wir besuchen Verwandte, wir sind bei meinen Großeltern. Klar, ich bin nicht zu Hause und ich gehe auch nicht arbeiten dort, aber für mich ist es schon eine Art Erholung und ich freue mich auch immer dort zu sein, aber das ist jetzt für mich nicht Urlaub, weil ich kenne das ja alles schon irgendwie und da habe ich ja auch so eine Art Alltag und einen Ablauf und eine Routine und von daher ist es für mich jetzt, würde ich das jetzt nicht als Urlaub definieren.
Ja, okay, das kann man nachvollziehen. Ich meine, nach meiner Definition, da müsste ich auch einen Besuch bei meiner Mutter in Hannover als Urlaub definieren. Aber
ist es natürlich nicht. Ja, ich glaube, es ist immer schwierig, dass selber überhaupt in diese Urlaubsstimmung reinzukommen, wenn man jetzt nicht irgendwie so, ja, dann doch vielleicht ein bisschen länger dahin fährt oder irgendwie
oder weit weg,
oder zumindest eine andere Sprache um sich rum oder so, oder einfach irgendwas, was wirklich ganz anders ist als zu Hause. Ich glaube, das ist mehr so ein Gefühl, ne? Ab wann ist das Urlaub?
Wahrscheinlich ein fließender Übergang und sehr subjektiv.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. So, und ich will das, also ich denke für mich immer, ich will das gar nicht so von der Arbeit immer abgrenzen, weil die Arbeit ist jetzt auch nicht so wichtig, dass ich immer sage, okay, ich arbeite oder arbeite jetzt nicht. Mm. Also viele nehmen sich ja auch mal eine Woche frei und bleiben einfach nur zu Hause. Klar müssen sie dann noch ihre Wäsche machen und in den Supermarkt gehen, aber das kann ja auch irgendwie Erholung sein. Und man kann sich auch für diese freie Zeit irgendwie was Besonderes vornehmen und das zu Hause zu verbringen. Also ich habe es total selten bisher gemacht, weil ich mir dann immer denke, nee, ich muss jetzt weg, so, das ist mir jetzt zu schade, ich will das nicht opfern. Aber ich glaube, das ist auch mal ganz chillig sein kann, einfach mal zu Hause zu sein und sich irgendwas vorzunehmen, so in der Heimatstadt, was man sonst irgendwie, wozu man sonst keine Zeit hat.
Also ich mache das eigentlich tatsächlich gar nicht. Ich nehme sehr ungern einen Urlaubstag, nur um zu Hause zu sein, weil das bei mir auch oft dazu führt, dass ich mir dann zwar was vornehme, das dann aber nicht mache. Also ich habe zum Beispiel ich habe halt die Situation, dass ich mir zwischen Weihnachten und Neujahr muss ich halt Urlaub nehmen, weil ich arbeite an der Fachhochschule und wir haben dann halt komplett zu und ich komme gar nicht rein, ich kann gar nicht arbeiten, selbst wenn ich will. Und ich würde, wenn ich die Wahl hätte, würde ich da niemals Urlaub nehmen, weil man hat halt eh schon die paar Feiertage und Weihnachten ist bei mir jetzt halt auch nicht so ein riesen Familiending, weil wir eine ziemlich kleine Familie sind. Und deshalb ist es halt bei mir so, dass ich dann irgendwie mir immer denke, okay, dann hast du noch ein paar Tage zu Hause und dann sind das immer so Sachen wie, ich räume was um in meiner Wohnung oder ich hänge neue Bilder auf oder ich kaufe endlich mal irgendwas Größeres, was ich schon seit längerem kaufen will und so. Und ganz oft ist es dann so, dass diese Tage vergehen und ich so denke, okay, was hast du jetzt eigentlich gemacht die letzten Tage? Und dann habe ich vielleicht tatsächlich auch viel unternommen oder so, aber habe alles nicht gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Also es geht irgendwie nicht auf bei mir. Die Idee finde ich auch schön dahinter, aber es klappt irgendwie nicht.
Also bei mir ist es, zwischen Weihnachten und Neujahr sind die einzigen Tage, wo ich frei habe und dann auch nicht verreise. Mhm. Ansonsten mache ich das genauso wie Marco. Mir ist das auch zu kostbar. Also tatsächlich betrachte ich Urlaubstage wie eine Art Ressource.
Ja, ist bei mir auch so.
Die fast noch wertvoller ist als Geld.
Ja. Erstaunlicherweise habe ich es jetzt aber trotzdem 2 Jahre hintereinander geschafft, noch Urlaubstage übrig zu haben. Das hätte ich nie gedacht. Also als ich angefangen habe zu arbeiten, wenn mir das da jemand gesagt hätte, hätte ich den Vogel gezeigt und gesagt, das kann gar nicht sein. Aber irgendwie manchmal kommt es dann doch anders.
War durch Eigenverschulden jetzt oder weil die Umstände es verlangen?
Du meinst, also weil die Umstände es verlangen im Sinne von, ich kann keinen Urlaub nehmen von der Arbeit her? Nee, das nicht. Sondern mehr, also bei mir jetzt, weil wir das Thema vorhin auch schon mal angeschnitten haben, war halt öfter mal die Situation, dass ich einfach im Prinzip einfach niemanden hatte, mit dem ich im Urlaub fahren konnte. Ich bin auch schon alleine in Urlaub gefahren, war okay, würde ich auch wieder machen, aber ist jetzt nicht meine bevorzugte Art, Urlaub zu machen. Und dann war ich zum Beispiel letztes Jahr mit einer Freundin im Urlaub und wir wollten eigentlich gern 2 Wochen zusammen machen und haben dann aber irgendwie festgestellt, dass das doch nicht geht und haben dann halt nur 1 Woche gemacht und so hat sich das dann irgendwie jetzt dann verkürzt.
Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich den Urlaub nicht weit im Voraus plane, dann kommen irgendwelche Termine rein, die das zunichte machen. Deswegen, ich bemühe mich da schon wirklich 6 Monate, 4 Monate im Voraus, meine Urlaubstage zu setzen, damit da nicht plötzlich irgendein Termin reinkommt.
Okay.
Weil dann heißt es, wenn ich dann nach Urlaub frage, dann heißt es, hast du da Termine? Ja, aber, dann, nee, du hast da einen Termin, ist nicht. Und deswegen, zack, geblockt, fertig. Wollen wir gar keine Gedanken mehr machen. Ja, also so, klar, ne, einzelne Tage, eine Woche geht vielleicht auch nochmal spontan, aber es ist halt eher eine Ausnahme dann, denke ich. Okay. Und ich sehe das auch bei Arbeitskollegen, die das halt nicht so handhaben, sondern die gucken, ja, wenn ich damit fertig bin, dann, ne, dann gucke ich mal. Ja, nee, gibt's nicht. Also da gibt es wirklich Leute, die buckeln den ganzen Jahresurlaub noch mit sich rum, weil sie einfach nicht dazu kommen, den zu nehmen. Ich sehe
dann auch. Bei mir ist es genau umgekehrt. Also ich würde jetzt niemals 6 Monate im Voraus planen.
Ja, also ich finde das auch. Ich kenne das halt so dadurch, dass meine Eltern halt Lehrer sind und natürlich immer genau wissen, wann sie ihre Ferien haben, planen die halt sehr weit im Voraus und sparen dadurch halt auch einfach viel Geld. Ne? Ja, also gerade wenn du dann natürlich nur in den Ferien fahren kannst, hast du natürlich immer überall auch höhere Preise oder je nachdem, wo du hinfährst, ist vielleicht auch schon schwierig, irgendwie die Unterkunft zu kriegen, die du gerne hättest. Und deshalb ist es zum Beispiel auch so, wenn mein Vater irgendwas plant, dann fragt er halt auch schon ein Jahr im Voraus oder so. Und dann sage ich immer so, ja, wahrscheinlich geht das, aber ich muss das schon noch irgendwie absprechen. Und wir noch kein Mensch hat Urlaub eingetragen für nächstes Jahr. Ich weiß gar nicht wann, weil ich mich auch ein bisschen absprechen muss mit den Kollegen, damit halt nicht irgendwie alle gleichzeitig wegfahren. Da fällt es mir halt immer schwer, dann irgendwie zu sagen, so, ja, ich plane es jetzt schon mal. Und wir haben das, also das war auch eine ganz lustige Geschichte, als wir das für die Färöer gebucht haben. Das war halt wirklich auch fast ein Jahr im Voraus. Und da habe ich damals irgendwie gesagt, ich riskiere das jetzt einfach, ich möchte da unbedingt hin. Und es ist zwar in den Sommerferien, wo halt auch meine Kollegen mit Kindern natürlich gerne wegfahren, war aber die letzte Woche der Sommerferien, wo die meistens dann schon wieder da sind. Und habe dann gesagt, okay, ich buche das jetzt einfach. Und irgendwie hatten wir dann auch noch die Möglichkeit, im Hotel relativ lange noch kostenfrei zu stornieren. Und dann habe ich gesagt, okay, das Risiko ist, hält sich in Grenzen, ich buche das jetzt. Dann haben wir das alles gebucht. Und dann, nachdem wir alles gebucht hatten, schrieb mein Vater auf einmal so, ja, deine Schwester will doch nächstes Jahr im August heiraten und wir haben jetzt gerade für August 1 Woche Urlaub gebucht. Und sie konnte natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, ob ihr Wunschtermin halt klappt, weil das erfährst du ja immer erst ein halbes Jahr vorher.
Ja.
Und dann ich saß da und ich dachte, das Scheiße, das kann jetzt nicht sein, dass dir das passiert. Ich war auch noch ihre Trauzeugin und ich habe mich so schlecht gefühlt, so die eigene Schwester und der eigene Vater vergessen das. Und dann hat mein Vater irgendwie dann gesagt, so, ja, kannst du ihr das vielleicht irgendwie verklickern und so. Und dann irgendwann habe ich sie dann angerufen und habe ihr dann gesagt, ja, ich fühle mich total schlecht und wir stornieren das auf jeden Fall, wenn du irgendwie, also wenn ihr euren Wunschtermin nicht kriegt und dann halt früher heiraten müsst und das in den Zeitraum fällt und so. Ich habe gesagt, es ist mir egal, auf wie viel Geld ich sitzen bleibe, ich bin auf jeden Fall bei deiner Hochzeit da. Und dann sagte sie nur so, ja, finde ich jetzt nicht schlimm, ich wäre halt gern mitgekommen, das geht dann wohl nicht, aber ist schon in Ordnung. So. Also war halt überhaupt nicht sauer oder so und wir haben uns da so einen Kopf gemacht. Aber das, sowas passiert dann halt vielleicht, wenn man so weit im Voraus plant, dass man irgendwelche Sachen, die vielleicht tatsächlich auch schon lange im Voraus feststehen, einfach nicht auf dem Schirm hat. Vor sowas habe ich immer Angst. Ja. Also er hatte jetzt halt auch irgendwie, mein Vater hat auch vor ein paar Monaten schon gefragt wegen Karneval mit Estland. Und ich habe ganz lange gesagt, so, ich weiß noch nicht, irgendwas ist da vielleicht und vielleicht kann ich irgendwie doch keinen Urlaub nehmen oder so. Und dann habe ich mir jetzt vor 2 Wochen dann immer gedacht, komm, ich buche das jetzt einfach. Also selbst wenn, ne, das waren jetzt auch Billigflüge und das ist jetzt auch nichts, wo man dann auch viel Geld sitzen bleibt.
Ja, also ich trage mir einfach alles in meinen Kalender ein, was auch eine eventuelle Hochzeit wäre bei mir eingetragen.
Und ja, wenn du dann schon einen Kalender hast fürs nächste Jahr.
Klar, hast du ein Smartphone, also alles drin.
Ja, das ist halt mein Problem. Ich bin nicht diszipliniert genug für diesen Handykalender. Ich kriege das irgendwie nicht auf die Reihe. Ich arbeite immer mit Papier und das rächt sich dann.
Ich kann nicht verstehen, ich habe mich da auch lange gegen gesträubt, aber es ist einfach so viel besser.
Weil ich glaube, wenn man einmal damit angefangen hat und das macht, dann ja.
Und dann hast du zum Beispiel auch, ich und meine Freundin, wir haben einen gemeinsamen Kalender, das heißt, wenn wir was zusammen machen, ist es sofort eingetragen. Oder ich sehe, wann sie nicht da ist. Solche Sachen, das ist so viel, viel besser als so ein Papierding. Also das muss man einfach sagen. Synchronisiert mit dem Arbeitskalender, sonst was, ich habe da alles drin.
Ja, das wäre noch ein Schritt, den ich mal gehen sollte, auf jeden Fall.
Ja, also das Einzige, was einer Papier halten kann, ist halt Nostalgie. Das würde ich.
Nee, es ist halt tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen einfach die eigene Arbeitsweise. Also wir haben auf der Arbeit haben wir halt auch mit unserer Abteilung quasi so einen gemeinsamen Kalender, wo wir dann alles eintragen, damit man auch einfach weiß, warum.
Auf Papier?
Nee. Also der ist schon ne?
Excel.
Nein, es ist schon digital und auch nicht nur in Excel, wo wir einfach eintragen, so wenn jemand mal nicht da ist, dass man das einfach weiß, ne, warum ist Person XY ist vielleicht nicht erreichbar oder so.
Ja, okay, sowas.
Aber ich selber, also meine eigenen Termine, die nur mich selbst betreffen, bei der Arbeit habe ich trotzdem auf so einem Papierkalender, weil ich habe das am Anfang versucht mit dem Outlook-Kalender, aber ich bin da einfach nicht, ich habe das dann halt wieder schleifen lassen und dann war da doch nicht alles drin, habe immer gemerkt, so dieses, in das Papierding trage ich mir halt alles ein. Aber ich habe natürlich, also ich habe jetzt, glaube ich, letzte Woche meinen Kalender für 2020 gekriegt für die Arbeit. Das heißt, das ist dann der Punkt, wo man was übertragen kann. Aber ja, ich glaube, man muss sich da schon so ein bisschen umgewöhnen einfach.
Ja, gut, das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Jetzt nochmal, wir haben auch so einen Abwesenheitskalender bei unserer Arbeit und da bin ich tatsächlich der Einzige, der dann 6 Monate vorher da schon anfängt, sich da einzutragen mit 3 Wochen weg oder 2 Wochen weg. Oder?
Ja, also meine Kollegen, die Kinder haben, machen das natürlich auch zum Teil sehr weit im Voraus, weil die auch gesagt haben, je nachdem, wo du hin willst, musst du halt manchmal wirklich einfach ein Jahr vorher buchen. Also so die beliebteren Ziele. Mein Kollege aus dem Büro zum Beispiel, die waren irgendwie ein paar Mal jetzt in Holland auf so einem ganz speziellen Campingplatz, der, wo man in so alten Vans und sowas schlafen kann und keine Ahnung. So. Das ist halt mega schnell ausgebucht, ne? Da musst du halt, das sind so Familienziele, ne? Okay, wo alle hinwollen. Oder mein Chef ist irgendwie nach Dänemark gefahren, das haben die auch ein Jahr im Voraus gebucht und so, weil du sonst einfach nichts mehr kriegst.
Ja, okay, das ist wahrscheinlich sowas wie Silvester-Skiurlaub oder so.
Genau, ja, oder sowas, ja, ja. Da muss man halt wirklich dann früh dran denken. Aber es geht dann halt eigentlich mehr darum, dass dann halt ich, die ja nicht ohne Not auch in den Ferien fahren müsste, weil ich ja keine Kinder habe, dass ich dann vielleicht meinen Urlaub irgendwo anders hinlege. Ja, ja. Ich habe dann halt auch irgendwann schon mal gesagt, so ja, ihr habt schulpflichtige Kinder, ich habe einen schulpflichtigen Vater, mit dem fahre ich auch manchmal in Urlaub. Zählt das nicht? So. Und irgendwie haben wir da immer eine Einigung gefunden, aber man muss natürlich dann das auch bedenken.
Ja gut, aber Sommerferien sind ja auch 6 Wochen lang, also da kann man sich doch irgendwie ein bisschen...
Ja, das geht schon.
Was mich interessiert, es gibt ja verschiedene Arten von Urlauben oder verschiedene Arten, wie man eine Reise antreten kann.
Ja.
Marco, wie gestaltest du deinen Urlaub? Also Gepäck von Gepäck über wie viele Ziele zur Unterkunft?
Boah. Komplett individuell, würde ich sagen.
Okay.
Also ich kann das gar nicht so genau festmachen. Jeder Urlaub ist irgendwie anders. Mhm. Es kommt darauf an, mit wem man fährt, wohin man fährt, ob man jetzt viel zu Fuß unterwegs ist, ob man nur in einem Hotel bleibt, ob man jetzt in der Stadt ist, in der Natur ist. Deshalb kann ich das jetzt gar nicht so pauschal beantworten, wie der Plan ist.
Aber gibt es so eine Variante, die du am liebsten magst?
Also 2 Varianten und die sind eigentlich komplett gegenteilig. Also das eine ist halt wirklich mit Backpack irgendwo in der Natur und viel Bewegung und man ist auch vielleicht ein bisschen flexibler und spontaner unterwegs, wo man dann entscheidet, okay, gehe ich jetzt morgen Richtung A oder Richtung B und buche ich dann noch irgendwie ein Hotel dann oder ein Hostel oder was auch immer irgendwie damit hinzu. Das ist so das eine, dass man das halt so komplett frei entscheidet und spontan entscheidet. Und das andere wäre jetzt, wenn das jetzt irgendwo vielleicht auch nicht so weit weg ist und vielleicht auch nicht so lange ist, dass man sagt, okay, ich buche jetzt hier ein Hotel und bleib dann eine Woche da oder ein verlängertes Wochenende in der Stadt mit einem kleinen Koffer oder was auch immer, Handgepäck oder Rucksack oder wie auch immer, dass man da eigentlich schon wirklich einen Plan hat, so okay, in der kurzen Zeit gucke ich mir jetzt da die Highlights an und genieße dann einfach so ein bisschen noch das Stadtleben oder so. Mhm. Das sind so für mich die beiden Varianten, die ich halt bevorzuge. Ist halt komplett unterschiedlich und man muss es halt aber auch immer dem Ziel und der Zeit anpassen und mit wem man auch unterwegs ist.
Ja.
Also wenn ich jetzt dran denke, mein Vater, der wäre niemals nach Israel gegangen und der hätte jetzt auch niemals irgendwie sich nur einen Rucksack geholt und hätte sich da bewegt oder so. Ne? Also von daher kommt das auch immer darauf an, ob mit Familie, mit Freunden, alleine und halt auch wohin und wie lange das Ganze ist.
Du bist schon eher so ein bisschen der minimalistische, nur Handgepäckreiser, ja, ne?
Definitiv. Ja. Also seit 5 Jahren stand ich nicht mehr an einem, ja, wie nennt man diese?
Check-In-Schalter?
Nee, die Check-Ausgabe.
Gepäckausgabe.
Ach so, die Bänder. Mhm,
seit 5 Jahren stand ich an sowas nicht mehr dran. Also, ironischerweise jetzt, das habe ich auch zu meinem Vater gesagt, wir reisen mit Handgepäck, ich buche garantiert nichts extra, weil ich bin auch nie bereit, man fliegt halt auf günstig und dann Gepäck extra bezahlen, das mache ich halt nicht. Hat gesagt, besorg dir einen Rucksack, komm jetzt nicht mit so einem komischen Trolley rum, kann sein, dass wir dann eventuell mal einen Tag oder 2 mit dem Rucksack rumlaufen müssen. Ja, und das Schlitzohr hat sich einfach einen Rucksack gekauft, den man auch zu einem Trolley umrüsten kann. Ah. Und dann hatte ich trotzdem immer dieses Klappergeräusch neben mir. Zieht er ja auch über Kopfsteinpflaster, der ist zuvor, das Ding mal anzuheben. Ja, da hat er mich ausgetrickst.
Hat er gut gemacht, ja.
Nee, ansonsten, ich reise grundsätzlich nur mit Handgepäck. Die Hostels oder Unterkünfte, die ich suche, sind in der Regel sehr, sehr günstig, sehr, sehr schlicht gehalten. Ich habe auch überhaupt kein Problem, ja, ob Hotel, Apartment oder Hostel, also das ist mir eigentlich immer egal. Das ist dann eher Angebot und das Angebot, was da ist, das entscheidet das halt. Klar, in welchem Land man ist. Ich meine, jetzt wenn ich in Vietnam mir ein schönes Hotel mit Frühstück suche, bezahle ich halt 10 Euro dafür. Mm. In Australien zahlst du halt $200 dafür oder in den USA bestimmten Städten. Deswegen, das kommt halt darauf ein bisschen an. Aber in der Regel ist das schon eher günstig gehalten. Ich bin auch sehr viel unterwegs im Urlaub. Das bedeutet, ich halte, es ist selten der Fall, dass wenn ich jetzt mal, sage ich, eine Woche verreise, jetzt Städtetrip mal ausgeklammert, dass ich nur an einem Fleck bleibe. Und eigentlich versuche ich es so immer, ein paar Stationen abzufahren, sei es mit Mietwagen oder mit Bussen und Bahnen. Das hängt dann auch immer ein bisschen vom Reiseziel ab. Oder auch Inlandsflüge halt.
Ja, also bei mir ist es, glaube ich, so, ich bin halt aus meiner Kindheit, wir haben viel halt so Ferienhausurlaub gemacht, ne? Also in Estland haben wir uns halt immer ein Ferienhaus gemietet und dann hatte man da halt so einfach so sein Zuhause für die 2, 3 oder manchmal auch 4 Wochen, die wir da waren und hat sich da halt so richtig eingerichtet, ne? Also meistens hatte ich ja mit meiner Schwester zusammen im Zimmer, aber trotzdem schon so ein bisschen so halt ein eigenes Reich. Das finde ich schon halt auch sehr schön. Wir hatten dann natürlich immer einen Mietwagen und haben Ausflüge gemacht und gerade in so einem kleinen Land kann man ja auch viel sehen dann trotzdem auch wenn man nur an einem Ort übernachtet. Das finde ich sehr schön. Das mache ich auch nach wie vor gerne. Was ich aber auch total mag, sind halt Rundreisen. Also ich habe jetzt halt noch nie so dieses klassische Backpacken und immer nur im Hostel übernachten gemacht. Aber zum Beispiel so, wenn wir in Island waren, haben wir ja auch jede Nacht woanders übernachtet. Und halt auch schon in Hostels, aber halt immer dann in einem Zweierzimmer, ab und an auch mal in so einem Schlafsaal, wenn es nicht anders ging. Ich habe es natürlich auch mit meinem Vater gemacht, vielleicht auch nochmal was anderes, als wenn man das mit Freunden macht. Da würde man vielleicht dann auch eher schon mal sagen, komm, wir nehmen halt das billigste Hostel, was wir finden und schlafen halt mit 10 anderen Leuten in einem Raum. Da sagt er halt zumindest jetzt inzwischen auch so, das will er jetzt eigentlich nicht mehr so gerne. Früher hatte er wahrscheinlich auch weniger ein Problem damit. Aber ich finde es schon ganz cool, wenn man viel sieht in kürzester Zeit und einfach so, ich habe auch kein Problem damit, lange im Auto zu sitzen. Mein Problem ist nur, dass ich nicht selber fahren will. Was dann auch immer heißt, ist, wenn ich irgendwie gerne viel sehen will in einem Urlaub, den ich mache, den ich durchaus auch alleine machen würde, dass das im Prinzip nicht geht. Weil, also ich weiß, das ist ja irgendwie auch mein eigenes Problem und so ein bisschen selbstgewählte Einschränkungen, aber ich kann mir jetzt halt nicht vorstellen, mir irgendwo ein Auto zu mieten und alleine eine Woche irgendwo rumzufahren. Also nicht, weil ich Angst habe, weil ich alleine bin, sondern weil ich einfach nicht gerne Auto fahre. Und mit dem Zug ist es natürlich auch immer so ein bisschen schwierig. Also das sind dann schon Reisen, da brauche ich dann halt irgendjemanden, den ich dabei habe. Was halt so gar nicht meins ist, ist so dieses klassische Strandurlaub-Ding. Das kann ich mal für ein paar Tage machen. Das ist auch entspannend, aber da müssen dann irgendwie so die Umstände stimmen. Also wir haben das letztes Jahr in Griechenland gemacht, da war ich ja mit einer Freundin. Und das war tatsächlich sehr cool, was aber auch viel damit zu tun hatte, dass wir uns noch nicht so wahnsinnig lange kannten. Also wir kannten uns, glaube ich, ein halbes Jahr oder so. Und dann sind wir zusammen für eine Woche nach Griechenland gefahren und wir hatten uns einfach alles noch zu erzählen. So. Und nach diesem Urlaub wussten wir, glaube ich, alles über die jeweils andere. So. Und wir hatten immer ein Thema zum Quatschen. Ich habe extra irgendwie ganz viele Bücher eingepackt, weil ich dachte, ja, wenn man viel am Strand liegt, viel lesen. So. Ich habe nichts davon gelesen, weil wir immer geredet haben. Und das war richtig schön. So. Das war dann so die Variante, mit der ich das halt schön fand. Weil ich selber hätte mir das jetzt eigentlich nicht so ausgesucht. Also wir waren jetzt nicht nur am Strand, aber schon viel und am Pool. Und wir haben halt so eine Pauschalreise gemacht. Ja, okay. Ist jetzt normalerweise auch nicht so meins, aber wir haben das damals relativ spontan geplant und hatten jetzt halt auch nicht das riesige Budget und haben dann gesagt, okay, wir wollen halt irgendwo in die Sonne und wir gucken mal und dann hat sich das so ergeben und das war auch schön, aber das muss ich jetzt nicht jedes Jahr haben.
Welche Insel wart ihr denn?
Wir waren gar nicht auf einer Insel, wir waren auf einer Halbinsel, Chalkidiki.
Okay.
War auch super schön. Wir hatten nur leider nicht so viel von der Landschaft, weil wir waren 8 Tage da. Davon war 2 Tage lang das krasseste Unwetter in Griechenland seit 40 Jahren, wie uns die Leute im Hotel gesagt haben. Also halt wirklich so richtig Landunter, ganz viel Regen, Donner, alles. So, dass man eigentlich kaum das Haus verlassen konnte. Also wir sind dann zwar morgens immer mal los, aber irgendwann spätestens um 11 war der Regen wieder so krass, dass es nicht mehr ging. Und dann saßen wir halt in unserem kleinen Hotelzimmer mit unserem winzig kleinen Röhrenfernseher, auf dem kein Sender mehr funktioniert hat. WLAN völlig zusammengebrochen in diesem Hotel natürlich. Und also da haben wir dann auch am Ende gesagt, so okay, wir haben uns nicht in die Haare gekriegt, obwohl wir diese Situation hatten. Und wir hatten immer noch was zu reden. Also das funktioniert gut. Und dann hatten wir noch an zwei anderen Tagen, hatte jeweils eine von uns Magen-Darm und lag flach. So, dass wir zusätzlich zu diesen zwei Tagen Unwetter auch noch zwei Tage hatten, an denen wir immer sich einer alleine bewegen musste.
Und versetzt voneinander, nehme ich an.
Versetzt, ja.
Okay, ja.
Ich halt am letzten Tag vor der Abreise. Zum Glück ging es mir bei der Abreise dann schon wieder ganz gut. Aber das war halt, also wir hatten eigentlich nur vier Tage vor Ort wirklich was, wo wir wirklich groß was machen konnten. Und es war ganz ärgerlich, weil an diesen, wir hatten uns für drei Tage ein Auto gemietet, relativ spontan, dann vor Ort. Und zwei Tage davon waren diese Unwettertage. Also wir hatten genau einen Tag, wo wir dann halt auch mal viel gesehen haben. Da haben wir uns so diese von der Halbinsel dann auch viel angeguckt. Es war super, super schön. Und wir hätten gerne noch viel mehr gesehen, aber es ging halt einfach nicht so. Ne? Aber das sind dann halt so die widrigen Umstände, mit denen man manchmal dann auch umgehen muss im Urlaub. Die es aber dann auch irgendwie spannend machen.
Griechenland ist auch ein ganz tolles Reiseziel. So. Das manchmal erschreckt, wie wenig das die Leute auf dem Schirm haben.
Ja, ich war da auch davor. Ich war einmal auf Kreta als Kind, sonst kannte ich nichts von Griechenland. Und das war, Kreta war, keine Ahnung, über 20 Jahre her jetzt.
Ja, okay, das hat man dann auch. Da
und im Prinzip kannte ich Griechenland nicht, sagen wir es mal so. Ne? Und wir haben halt einfach irgendwie nur gesagt, so halt irgendwo, wo es warm ist. Und dann haben wir wollten auch erst irgendwie nach Malta und dann war ich dann auch sehr froh, dass das halt Griechenland geworden ist, weil ich damit gleichzeitig dann auch nochmal was gesehen habe, was ich lange nicht mehr gesehen hatte.
Kleiner Nachtrag, Hostel mit meinem Vater habe ich jetzt auch ein Hostel gebucht. Mhm. Dann kam ein entsetzter Anruf, weil ich ihm alle Buchungsbestätigungen weitergeleitet habe. Dann hat er sofort Hostel, was? Nein, Schlafsaal, Hygiene. Ich so, beruhig dich. Es ist ein Zweibettzimmer. Okay. Und die Lage wird alles entschädigen, weil wir halt in Tel Aviv die letzten zwei Nächte direkt am Strand waren.
Ach toll,
schön. Ich meine, das war wirklich, als wir da vorstanden, hat er gesagt, was ist denn das für ein Loch? Aber dann gehst du halt aufs Zimmer und siehst, okay, der Strand ist 20 Meter Luftlinie entfernt. Mhm. Und es war eine bombastische Stimmung in diesem Hostel, sehr, sehr cool. Obwohl du halt zwischen den ganzen Wolkenkratzern, die da sind, oder Hochhäuser, nicht jetzt mal den Wolkenkratzer, war, siehst du halt so richtig, dass das so das einzige zweigeschossige Gebäude ist.
Okay.
Auch schön in Türkis angemalt, also so super ins Auge gefallen. Also, aber am Ende hat er gesagt, ganz toll, was ich da ausgesucht habe. Und ja, ich glaube, dem hat es gut gefallen dann.
Aber wie waren denn so eure Kindheitsurlaube? Also wir haben natürlich viel Urlaub gemacht. Wenn man Lehrereltern hat, ist das einer der Vorteile, dass sie natürlich viel Ferien haben. Und meine Eltern sind halt auch sehr gerne auf Reisen und wir waren halt super viel unterwegs. Aber in vielen Familien gibt es ja so den klassischen, also bei uns war halt, obwohl meine Eltern früher immer gesagt haben, wir fahren auf gar keinen Fall zwei Jahre hintereinander an den gleichen Ort. Dann sind wir einmal nach Estland gefahren und danach waren wir, glaube ich, eigentlich jedes Jahr wieder da. Und meine Eltern fahren da bis heute jedes Jahr im Sommer hin. Mit einer Unterbrechung mal von einem Jahr oder so. Aber also das hätten diese, glaube ich, selber nicht gedacht, dass sich das mal so ergibt. Aber sowas gibt es ja in vielen Familien, ne? Dass man so einen Ort hat, wo man immer wieder hinfährt.
Ja, bei mir war es so, dass, also es waren schon viele Pauschalurlaube, so Strand, Pool und sowas. Also klar, meine Eltern sind auch viel dann nach Italien gereist, aber ne, das ist halt für mich nie ein Urlaub gewesen. Aber wenn es dann mal so in den Urlaub ging, dann war das in irgendwelchen Hotels am Strand, also gar nicht so kulturell oder mit so viel Bewegung. Klar, das war auch cool als Kind, ne? Man hatte irgendwie Spaß und so, aber es waren jetzt nicht die exotischen Ausflüge und Urlaube. Und ich glaube, das war auch früher gar nicht so. Ne? Also von daher als Kind habe ich jetzt, ich war auch zum Beispiel jetzt einmal in Griechenland, aber das Einzige, was ich da irgendwie als Kind mit verbinde, war, dass ich da in diesem Hotel dann da, in dieser Hotelanlage da rumgegurkt bin. Und von daher kam das erst dann halt irgendwie so später, als ich dann dass die erste Mal alleine irgendwie gereist bin, dass ich dann da halt auch irgendwie andere Urlaube gemacht habe, als jetzt nur am Strand rumzuliegen und sich wirklich nur zu erholen.
Mhm. Und die Pauschalreisen, wo du gar nicht wüsstest, in welchem Land du bist.
Ne? So genau, das hätte jetzt, was weiß ich, das hätte jetzt Spanien sein können, das hätte aber auch irgendwo in Südostasien sein können, so ne, immer so Clubanlagen und Hotels und Pools und Strände. Also das ist so das, was meine Eltern halt immer mit Urlaub verbinden, so Erholung und irgendwo rumfläzen. So und finde ich aber auch nicht schlimm. So, nee. Einige machen das ja so, die brauchen das dann auch, die wollen sich dann auch erholen. Aber es war jetzt, war auch immer schön als Kind, so, ne? Das war jetzt aber nie das kulturelle Highlight so für mich.
Also bei mir, dadurch, dass mein Vater halt aus Bulgarien kommt, ich würde immer sagen, das ist so die Hälfte aller Urlaube, die ging halt nach Bulgarien. Mhm. Familie besuchen, meine Mutter hat auch damals noch in Bulgarien gearbeitet, dementsprechend hat sie auch die meiste Zeit da gelebt und wollte man die halt auch besuchen. Ansonsten auch diese Pauschalreisen hatten wir auch sehr, sehr viele. Ich nehme das mal meinen Eltern auch nicht krumm, weil ich glaube,
Die wollen einmal... Ist ja jetzt auch nicht per se was Schlechtes.
Nein, das will ich auch nicht sagen. Fall, für mich persönlich ist es nichts. Jetzt im Nachhinein hätte ich mir auch mal gern vielleicht mal was anderes gewünscht, aber ich glaube, als Kind, da fehlt ja auch ein bisschen der Horizont, andere Sachen zu begreifen. Ja. Deswegen war in Ordnung für mich. Was ich meiner Mutter sehr hoch anrechne, es ging seit ich 3 Jahre alt bin, einmal im Jahr in Skiurlaub. Mhm. Da habe ich halt wirklich dann auch Skifahren, Snowboardfahren gelernt. Das ist auch ein Hobby, was ich bis heute noch gerne verfolge. Und ja, also eher weniger spannend, könnte man sagen. Wir hatten noch eine Zeit lang einen Camper, aber das fand ich jetzt eigentlich auch. Also ein Wohnmobil, das ist nicht so meine Art, muss ich sagen.
Ja, wir hatten einen Wohnwagen tatsächlich, als ich noch sehr klein war. Also ich glaube, das letzte Mal, dass wir damit in Urlaub gefahren sind, da war ich schon 7 oder 8 oder so. Also es war halt wirklich eher so frühere Kindheit, wo wir immer damit rumgefahren sind. Und das war, also für meine Schwester und mich war das traumhaft so. Und da reden wir auch heute noch ganz oft drüber, wie toll das eigentlich früher war. Wir sind halt immer damit dann so 4 Wochen lang durch Skandinavien gefahren. Oder einmal haben wir auch so Irland, England, Wales gemacht. Und mein Vater hat damals halt noch Dias gemacht. Und manchmal haben wir dann auch noch so Dia-Abende gemacht, wo wir uns die alten Dias angeguckt haben. Und das war einfach ganz toll. Meine Eltern haben halt in so einem umgebauten, ja, wie so eine Art Lieferwagen halt geschlafen. Und meine Schwester und ich halt in dem Wohnwagen, der da hinten dran hing. Und das war schon toll. Und dieser Wohnwagen stand halt auch noch ganz lange bei meinen Eltern in der Garage, weil wir irgendwie, der ist halt nicht mehr durch den TÜV gekommen. Wir sind ewig nicht mehr damit verreist. Und irgendwie konnten wir uns aber alle nicht so richtig davon trennen. Und dann, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren hat mein Vater uns dann irgendwann eröffnet, er hätte jetzt dann doch sich mal drum gekümmert und einen Käufer gefunden. Und meine Schwester und ich waren super traurig irgendwie beide, weil da so viele Erinnerungen dran hängen. Und das Schöne ist aber, dass der Mann, der den gekauft hat, ist halt so ein älterer Mann, der ist halt ein totaler Liebhaber und der hat da nochmal richtig viel Zeit rein investiert, diesen Wagen wieder flott zu machen. Der fährt damit jetzt auch rum und meine Eltern sagen noch, der war so super nett und der hat den dann auch mal noch Fotos geschickt, als er dann mit dem Wagen unterwegs war und so. Also halt in richtig gute Hände gegangen, das war dann halt schön. Aber das war schon auch eine tolle Art zu reisen. Aber ich glaube, für meine Eltern war das schon auch stressig, weil wir dann halt auch fast jede Nacht auf einen anderen Campingplatz und dann muss man immer den Wagen wieder aufstellen. Mein Vater hat halt auch gesagt, irgendwie so in Norwegen um die Fjorde rumfahren mit so einem Gespann ist halt auch schon irgendwie nicht ganz so cool auf Dauer. Und dann halt immer kochen auf dem Campingkocher mit 2 kleinen Kindern und so. Ich glaube, für die war das schon auch weniger Entspannungsurlaub, aber für uns Kinder war das halt einfach ganz, ganz toll. Und wir waren auch traurig, als wir es irgendwann nicht mehr gemacht haben.
Also in Norwegen auf Motorrad kann ich das sehr empfehlen. Das macht sehr viel Spaß.
Ja, das aber ist deutlich wendiger um so eine Kurve rum, das glaube ich auch, ja.
Nee, aber damit die Folie nicht falsch verstanden wurde, was wir mit dem Wohnwagen gemacht haben, war halt wirklich, oder Wohnmobil, wir sind halt irgendwo hingefahren und waren dann recht stationär da.
Okay.
Das, was ihr gemacht habt, das wäre, glaube ich, ein großes Highlight für mich gewesen dann. Mm. Jetzt auch dieses von Ort zu Ort fahren und dann halt ein Zelt aufzuschlagen oder ähnliches, das geht ja in den skandinavischen Ländern, geht das ja.
Ja.
Oder Schottland, da ist ja auch, da darf man das ja auch wildcampen. Hatte ich jetzt zum Beispiel vor 2 Jahren, letztes Jahr in Schottland gemacht, mit den Motorrädern und dann halt immer ein Zelt aufschlagen. Also ein paar Nächte haben wir das gemacht, nicht jede Nacht.
Mhm.
Und das war absolut enorm. Also das hat mir dann wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber dann halt wirklich Zelt, Feuerstelle und dann kochst du auch da drauf. Und das ist dann halt nochmal was anderes für mich, als du hast ein Wohnmobil, wo im Endeffekt alles drin ist, nur dass du halt, weil sie das Esszimmer im Garten hast und dann halt wirklich in Reihe und Glied neben den anderen. Ne?
Ja.
Also das ist halt nicht so meins gewesen. Ja. Aber das, was du jetzt gerade erzählt hast, das könnte ich mir mit meinen Kindern sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, also ich finde das auch so als Vorstellung für eigene Kinder, finde ich das auch echt schön irgendwie, weil wir halt auch super viel in der Natur waren. Ne? Und du hattest halt immer da deinen Campingplatz. Und war dann vielleicht noch ein kleiner See in der Nähe oder so. Und jeder Campingplatz hatte einen anderen Spielplatz, wo es dann mal das Highlight gab und mal das und so. Und dann hat man auch irgendwie andere Kinder kennengelernt. Und das war schon auf jeden Fall mal toll. Aber habt ihr denn dann später auch als Teenies mal so Jugendreisen gemacht mit irgendwelchen Gruppen?
Ich habe Jugendreisen gemacht, ja. Meist von meinem Skiurlaube, das war auch völlig in Ordnung. Und dann hatte ich eine Jugendreise gemacht nach Lloret de Mar.
Ah.
Oh. Und das fand ich absolut katastrophal.
Wie alt warst du?
lass mich 16 gewesen sein, so.
Also schon 17. Auch das Alter, in dem das dann auch der
Partyurlaub ist. Ja, man fährt nicht nur Loretta Mar, an den Strand zu liegen. Also das kann man, braucht man sich gar nicht vormachen. Aber es war halt wirklich so, dass die meisten, die haben halt wirklich sich zum Ziel gesetzt, sich jeden Abend so voll zu schütten, bis es nicht mehr geht. Mhm. Normal zu feiern, finde ich absolut in Ordnung. Ich trinke auch immer gerne einen über den Durst. Aber ich kann mich an eine Aussage erinnern von einem Mitreisenden da, der meinte, boah, mir geht's richtig schlecht hier. Dann hat irgendwer gesagt, ja, dann entspanne ich doch heute ein bisschen so. Na, ist der Urlaubstag ja verschenkt gewesen.
Oh.
So eine Aussage, also wenn du mit solchen Leuten dann reist, dann ist das, dann ist der Fokus einfach ganz weit weg von dem, was ich mir halt unter einer Reise vorstelle. Klar, da feiern, tanzen, aber auch vielleicht mal ein bisschen was erleben da.
Mm. Naja.
Also ich glaube, Loretta Mar war einfach das völlig falsche Ziel dafür.
Ja.
Oder genau das richtige Ziel.
Also für den Kollegen
gerade
auf jeden Fall. Ne?
Ja, ja.
Hast du sowas mal gemacht?
Einmal eine Jugendreise, auch in Skiurlaub. Da ging es aber auch drunter und drüber. Es war auch mega Chaos. Und dann, okay, das war jetzt keine richtige Jugendreise, aber es war mit 16, sind wir auch mit 6 Freunden nach Rimini gefahren.
Nur
das,
Freunde?
Bitte?
Ihr wart alle und war auch ein Volljähriger dabei, oder?
Bitte was?
War da auch ein Volljähriger dabei?
Nö, nein, aber das hat irgendwie auch so geklappt und, oder 17 waren wir da, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und das war dann wahrscheinlich so ähnlich wie bei dir mit Lorette oder was war das? Oder
Loretta Mar, ja.
Loretta Mar, also Tageslicht haben wir nie gesehen. So in 10 Tagen irgendwie, ne? So, von daher, ja, es war aber auch einmal irgendwie und ich glaube, das war altersgerecht, ne?
Okay.
Von daher, ja, war das einmal, dass wir sowas gemacht haben.
Also ich habe sowas tatsächlich nur gemacht, so vor der Zeit, in der man angefangen hat, Alkohol zu trinken. Also ich war, glaube ich, das erste Mal, da war ich, glaube ich, 12. Da war ich mit meiner Schwester mit so einer Jugendgruppe. Das war irgendwie irgend so eine Jugendorganisation. Ich glaube, irgendwie so Landessportbund oder irgendwie sowas vom Land NRW, glaube ich, waren wir irgendwo an der Ostsee. Und dann hatten wir da auch in so großen Zelten, also so Zelte mit richtigen Betten drin, haben wir dann irgendwie übernachtet, irgendwie mit 5 oder 6 Leuten und hatten dann auch immer Küchendienst und solche Geschichten. Und es war aber tatsächlich irgendwie ganz cool. Also wir hatten, das war, ich weiß noch, dass wir da ankamen und es war extrem spartanisch alles und irgendwie gab es auch immer zwischendurch kaum was zu trinken für uns, sodass wir dann immer irgendwie einmal alle paar Tage losgezogen sind mit unseren Rucksäcken und beim nächsten Aldi erstmal einkaufen gehen mussten. Also man musste halt schon ziemlich viel dann irgendwie auch selber auf die Reihe kriegen, so in dem Alter. Und das war eigentlich auch, glaube ich, ganz gut.
Klingt guter nach Landheim.
Ja, so ähnlich war das im Prinzip auch. Und dann waren wir im Jahr danach, sind wir, weil das so cool war und wir da auch irgendwie so nette Leute kennengelernt haben, haben wir dann irgendwie gesagt, nächstes Jahr wollen wir das wieder machen und dann sind wir irgendwo, ich glaube, es war im Sauerland oder so, sind wir hingefahren und das Bescheuerte war, dass ich irgendwie das nicht, ich habe die Memo nicht gekriegt, dass das ein Sportcamp war. Und ich war halt ein super unsportliches Kind, überhaupt keinen Bock auf Bewegung. Und dann war das irgendwie so, also wir durften da alles Mögliche machen. Die hatten wirklich alles im Angebot an Sportarten. Also ich habe da auch Bogenschießen gemacht und auch so Sachen, die man vorher noch nicht hatte. Aber man musste irgendwie immer mindestens eins von diesen Angeboten am Tag mitmachen. Und das war für mich halt echt der Horror, ne? Meine Schwester halt super sportlich, hat damals schon Fußball gespielt und so. Und alle Kinder hatten da Spaß dran. Und ich war immer so, oh Gott, ich will eigentlich gar nicht.
Ich dachte, Bogenschießen ist ja nicht so viel.
Ja, den Bogenschießen gab es, glaube ich, nur einmal an irgendeinem Special Club. Bogenschießen konnte ich tatsächlich erstaunlich gut auch. Das fand ich sogar ganz cool, aber sonst habe ich halt immer irgendwie, keine Ahnung, mich dann halt mal durch so eine Stunde Handball spielen oder so durch irgendwas durchgequält, aber für mich war das eigentlich irgendwie ganz furchtbar. Und dann waren wir einmal in Schweden und haben da Kanu-Trekking gemacht, das war richtig cool, das war auch mit so einer Jugendgruppe, da war ich aber, glaube ich, auch schon etwas älter, so 14, 15, glaube ich. Das war total cool, also das war so das Highlight, was diese Reisen angeht. Und ich finde, es ist auch eine gute Sache, so diese Angebote, weil das war immer super günstig. Also bei dieser Landessportbund-Geschichte, das hat dann irgendwie, keine Ahnung, pro Kind 200 € oder so, wenn überhaupt, gekostet. Und das ist natürlich auch ein tolles Angebot für Familien, die halt nicht so viel Geld haben. Und man ist halt, ich finde schon, dass man dadurch viel so lernt über Gemeinschaft und sich zu organisieren. Und keiner soll irgendwie ausgeschlossen werden. Und man lernt so viele Kinder mit unterschiedlichen Hintergründen irgendwie kennen. Das war, glaube ich, schon auch ganz gut, dass wir das dann mal gemacht haben.
Nee, also das finde ich auch. Solche Jugendreisen, die bereichern schon sehr.
Mhm.
Das waren bei mir die Skiurlaube, die ich halt in sehr, sehr guter Erinnerung habe.
Mhm.
Da war man halt in dem Alter, dass man sich schon heimlich sein Bier geholt hat irgendwo. Hat man halt abends ein bisschen was getrunken, aber man hat nie den Fokus aus dem Auge verloren. Da waren auch die Betreuer dann immer recht agil hinter auch eine gute Aussage. Seh zu, dass er wenigstens 6 Stunden Schlaf abkriegt. Mhm. Und dann war halt trotzdem, der Fokus war immer noch Ski- oder Snowboardfahren. Und dann trotzdem hatte man danach noch sehr viel Freizeit mit sehr vielen jungen Menschen gehabt, was halt sehr viel Spaß auch gemacht hat.
Ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei über einer Stunde. Deshalb, wenn euch jetzt noch irgendwelche Themen besonders auf der Seele brennen, ist jetzt die Zeit, sie anzusprechen.
Vielleicht, was ich auch jetzt schon zweimal gemacht habe, ist mit völlig Fremden zu verreisen. Mhm. Das wäre quasi so die Jugendgruppe oder die Jugendreise für Erwachsene, sag ich mal.
Ja.
Das ist mega gut gewesen. Mhm. Es war einmal, wir waren zu sechst und wir haben uns quasi am Flughafen kennengelernt. Das war echt mega cool. Und dann war ich noch einmal mit einem, den ich nicht kannte, in Island. Und auch jetzt in Peru habe ich ja, ich war zwar mit 2 Freunden unterwegs, aber wir haben uns irgendwann dann getrennt, weil die in eine andere Richtung gereist sind. Da habe ich dann auch nochmal Leute kennengelernt. Und das kann ich auch echt nur empfehlen. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich weiß auch nicht, ob ihr damit schon Erfahrung gemacht habt, aber es war halt einfach total interessant. Man kennt sich nicht. Klar, es kann halt völlig in die Hose gehen. Aber wenn man so ein bisschen offen und kompromissbereit ist auch für andere Leute, kann das echt cool werden, echt interessant werden. Weil man hat immer ein Gesprächsthema. Nur du hattest das ja auch vorhin schon mit Griechenland. Du kanntest deine Freundin auch erst seit einem halben Jahr. Aber man kann sich da echt nochmal irgendwie austauschen. Und wenn man jetzt mit seinem besten Kumpel fährt, den man schon sein Leben lang kennt und man weiß alles, da gehen dann auch vielleicht mal irgendwann die Themen aus. Und von daher, das war echt mega gut. So, das kann ich echt nur empfehlen.
Also ich glaube, mir wäre das Risiko zu groß. Weil irgendwo geht man ja eine Verpflichtung ein mit fremden Menschen. Man teilt sich ja zumindest die Flüge und vielleicht erste Unterkunft oder alle Unterkünfte, keine Ahnung, je nachdem, wie man das dann auslegt. Und plötzlich ist man sich überhaupt nicht sympathisch und dann hängt man oder hat man halt jemanden neben sich, mit dem man eigentlich gar nicht verreisen möchte.
Ja.
Also ich könnte es mir eher vorstellen, man reist zum Beispiel alleine irgendwo hin, man geht in ein Hostel, da dauert es genau 12 Sekunden, dann lernt man die erste Person kennen, die zweite, und dann, wenn man sich dann sympathisch ist, dann kann man sich zum Beispiel zusammenschließen, eine Etappe zusammen machen, aber wenn man sich dann halt auf den Nerven geht, dann geht man halt einfach woanders und fertig. Ja.
So, klar, das sind so Regeln, die haben wir auch festgelegt bei uns. Ne? Und wir haben auch gesagt, okay, wir lassen uns irgendwie ein bisschen flexibel und wir gucken, wenn man sich jetzt trennen möchte oder wenn man mal, der eine möchte einen Tag dahin, der andere einen Tag dahin, dass man sich dann auch aufteilen kann. So klar, das Risiko ist immer da, dass man sie überhaupt nicht riechen kann. Aber ich glaube, wenn das schon Leute sind, die dazu bereit sind, dann werden das jetzt nicht die ganz schwierigen Personen so sein. Ne? So,
ja, das wäre auch, glaube ich, meine Hoffnung. Also ich habe das tatsächlich auch noch nie gemacht. Ich bin halt vor 2 Jahren auch so, weil irgendwie sich nichts ergeben hatte und ich einfach gemerkt habe, ich bin komplett urlaubsreif und ich muss unbedingt irgendwo hin, bin ich dann halt auch alleine gefahren und ich bin dann nach Estland gefahren, weil ich halt auch tatsächlich so mir gesagt habe, okay, wenn ich jetzt alleine irgendwo hinfahre zum allerersten Mal, dann möchte ich gerne irgendwo hin, wo ich weiß, dass ich da sprachlich zurechtkomme, ne? Weil es kann ja auch immer mal sein, dass man mal zum Arzt muss oder so, ne, im Urlaub, und dass ich irgendwie so ein bisschen einschätzen kann, wie sind die Leute da so drauf, und mich halt vielleicht auch tatsächlich schon ein bisschen auskenne und hatte auch einfach, also ich wollte auch einen Entspannungsurlaub dann in dem Sinne machen, dass ich dann gesagt habe, ich möchte auch gerne irgendwie für mich selber kochen und alles so ein bisschen ruhiger angehen und wollte deshalb gezielt nirgendwo hin, wo ich noch nie war, weil ich sonst immer so dieses Gefühl hatte, so, du musst es jetzt hier voll ausnutzen. Und da wusste ich halt, wenn ich Bock habe, mal bis 12 Uhr zu pennen, dann penne ich bis 12 Uhr, weil was verpasse ich schon? Ich kenne die Stadt. Ich bin halt auch in die Stadt gefahren, in der ich damals gewohnt habe. Aber da, das war auch so ein Punkt, an dem ich halt überlegt habe, verreise ich irgendwie mit jemand Fremden oder mit so einer Gruppe oder so. Und irgendwie habe ich mir dann aber gedacht, nee, also ich habe jetzt keine Lust auf so eine erzwungene Gemeinschaft, wo man dann vielleicht irgendwie entweder nicht zurechtkommt mit den anderen oder halt einfach zu wenig sich zurückziehen kann, weil je nachdem, was man in so einer Gruppe dann halt auch macht den ganzen Tag, hat man jetzt ja vielleicht nicht so die Möglichkeiten. Aber ich glaube, jetzt würde ich das schon mal eher machen, weil ich glaube, es kommt halt auch immer darauf an, in was für einer Situation man ist. Ich war halt damals hauptsächlich darauf aus, einfach irgendwie mich zu erholen und entspannt dann wiederzukommen und dann auf der Arbeit so ein bisschen so einen Erholungseffekt zu haben. Das wäre, glaube ich, jetzt, wenn ich jetzt was planen würde, halt eine andere Situation, dann würde ich das, glaube ich, schon mal wagen.
Ich glaube, Marco, der hatte jetzt echt Glück mit seiner Gruppe da.
Ja. Mhm.
Weil was ich zum Beispiel auch oft erlebe, wenn man in einer Gruppe verreist, dass viele nicht die Bereitschaft besitzen, dass man sich trennt. Mhm. Sei es nur für einen Abend, sei es für einen Nachmittag oder dann auch, in deinem Fall waren es wahrscheinlich auch mal mehrere Tage.
Mhm.
Und stell dir vor, du hast so jemanden in der Gruppe, der absolut dagegen ist, sich zu trennen.
Und Wir haben es halt vorher festgelegt. Ne? Wir haben halt vorher gesagt, wenn jetzt der eine am Pool liegen möchte und der andere jetzt, was weiß ich, auf den Berg klettern möchte, dann kann man sich trennen. Also das haben wir von vornherein so als Regeln irgendwie festgelegt, sage ich mal.
Und dann fing das eigentlich sehr charmant.
So, wir waren 6 Leute.
Wie kamen diese 6 Leute zusammen?
Über verschiedene Reiseforen. Okay. Es gibt im Internet oder bei Facebook gibt es eigentlich viele Gruppen und Foren, wo dann, also wo genug Leute irgendwie alleine unterwegs sind, die schreiben, hey, ich fahre, was weiß ich, 3 Wochen nach China im März, will jemand mitkommen? Mhm. So, und dann kann man da einfach drauf reagieren. Und das war so eine Gruppe, die sich auch so zusammengefunden hat. Es war bunt gemischt, 3 Männer, 3 Frauen, alle so im gleichen Alter. So, und es war auch wirklich so, dass da in der Gruppe waren 2, die konnten sich überhaupt nicht riechen, ne? Mhm. Aber die hatten immer noch durch die anderen genug Ausweichmöglichkeiten und haben sich dann trotzdem irgendwie zusammengerissen und am Ende hat man sich dann doch irgendwie verstanden, so mehr oder weniger. Aber das war jetzt kein totaler Krampf oder irgendwie was total Unangenehmes für die, sondern beide waren halt kompromissbereit so, ne? Und die eine hat gesagt, komm, dann bleibe ich jetzt heute da oder ich reise schon mal einen Tag eher zur nächsten Insel. Das war damals auf den Philippinen und das hat wunderbar funktioniert und das ist halt irgendwie eine Erfahrung, weil man lernt die Leute nochmal kennen. Klar, das können jetzt Freunde werden, das kann man aber auch nie wiedersehen, die Leute, aber man hatte eine echt super Zeit, so, das war echt richtig cool und man hat sich gut verstanden, die Atmosphäre war super und wir haben uns auch die Freiheiten dann gelassen so, ne? Und haben nicht gesagt, wir müssen jetzt zu 6 hier knallhart 24/7 das gleiche Programm
durchziehen. Ich glaube, es ist halt ja sowieso irgendwie immer so, wenn man mit mehreren Personen verreist, selbst wenn man sich schon kennt, dass man ja immer kompromissbereit sein muss. Ja. Also auch wenn man genau weiß, wie tickt der Einzelne und sich auch trennen muss oder bereit sein muss, sich zu trennen. Also das kann ja einfach nicht funktionieren, dass man mit so vielen Leuten immer alles macht und alle immer alles cool finden. Irgendjemand steckt dann immer zurück an der einen oder anderen Stelle. Das gleicht sich ja dann irgendwie vielleicht aus über ein paar Tage. Deshalb denke ich, 6 ist halt eine gute Gruppengröße, um zu sagen, man teilt sich gut auf. Ja.
Das ist wirklich groß. Also klar, es war eine Menge Glück mit dabei, ne? Wie du gerade schon sagtest. So,
ich glaube, das war echt der Schlüssel, dass man vorher die ganzen Regeln definiert hat.
Ja, das ist sehr gut. Auch, ja. Ne? Aber grundsätzlich, viele sind dann immer total abgeschreckt und sagen, nee, ich will jetzt nur mit meinem besten Freund oder mit meiner besten Freundin irgendwie fahren. So, selbst mit denen kann man sich mal irgendwie in die Haare kriegen.
Ja.
Aber das kann ich echt empfehlen. Also ich habe bisher da echt gute Erfahrungen gemacht, jetzt schon mehr als einmal auf jeden Fall.
Ja, vielleicht traue ich mich das dann auch demnächst mal, nächstes Jahr oder so.
Ich habe meine Reisebuddies gefunden.
Ja, also ich habe jetzt auch mit der Freundin, mit der ich letztes Jahr in Griechenland war, wir haben halt auch gesagt, es hat so gut geklappt, wir könnten das eigentlich jederzeit wieder machen. Es ist jetzt halt nur so, dass sie jetzt halt nochmal eine Ausbildung angefangen hat und dementsprechend finanziell das alles so ein bisschen schwierig ist. Aber wenn sie damit fertig ist, und dann können wir das auf jeden Fall nochmal machen.
Also ich glaube, wenn du finanziell nicht gut dastehst, dann ist tatsächlich so ein Ziel wie Südostasien oder so gar nicht mal so verkehrt.
Ja, also ich meine, ich sag mal so, wenn ich irgendwo in Osteuropa unterwegs bin, sind das auch total günstige Reisen. Ne? Also wenn du in Polen oder so bist. Also, ne? Also das es muss ja nicht immer das Teure sein. Auf der anderen Seite, wenn du halt für eine Woche irgendwo hinfährst, bist du halt immer bei ein paar hundert Euro und da kommst du nicht runter. Also je nachdem, was man jetzt macht. Und ich glaube, wir beide sind jetzt nicht so der Typ für billigste Hostel-Variante jede Nacht in so einem Schlafsaal. Kann ich auch mal machen, aber jetzt nicht irgendwie eine Woche lang. Und deshalb weiß ich nicht, ob wir das sowas jetzt zusammen planen würden. Aber auf jeden Fall ist es cool, wenn man irgendwie weiß, so die eine Person, mit der klappt es halt total gut. Und dann kann man ja schauen, was man dann da so drumherum gestaltet. Jetzt habe ich noch eine Sache, bevor wir aufhören. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr vielleicht nicht so. Aber ich fände es cool, wenn wir zum Schluss noch lustige Pleiten-, Pech- und Pannengeschichten aus Urlauben hätten. Also irgendwie so jeder eine Story, wo irgendwie alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen konnte. Und wo so Geschichten, über die man im Nachhinein lachen kann. Fällt euch was ein?
Sonst du kannst ja einfach anfangen und in der Zeit können wir überlegen.
Ja.
Okay. Ich habe tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht, habe sogar mehrere Sachen aufgeschrieben. Aber
nur eine.
Ja, jetzt kommt nur eine und ich glaube, die ist auch tatsächlich ganz lustig, glaube ich. Und zwar, da war ich Anfang 20 und bin mit meinem damaligen Freund, vielleicht hört er das sogar, wenn ja, hallo Stefan. bin mit meinem damaligen Freund nach Estland geflogen und es war das erste Mal, dass wir zusammen da waren. Und ich hatte halt ihm vorher schon so viel davon erzählt und wir wollten halt zusammen dahin und hatten dann auch was gebucht und sind angekommen und es war total heiß an dem Tag. Also so für estnische Verhältnisse heiß, sagen wir so 30 Grad. heiß, sonnig und dann sind wir irgendwie vom Flughafen aus mit unserem Mietwagen dann erstmal zu unserem Ferienhaus und haben gesagt, okay, bevor wir jetzt hier groß irgendwas anderes machen, fahren wir als erstes zum See. Und da in dem Ort, wo wir waren, ist halt auch ein See in der Nähe und dann haben wir irgendwie nur schnell uns was anderes angezogen, sind ins Auto, sind zum See gefahren. Sind im See schwimmen gegangen, wollten dann irgendwann los. Ja, und auf einmal sagt er so, wo ist eigentlich der Autoschlüssel? Und ich sage, ja, keine Ahnung, den hattest du. Ja, und dann haben wir alles abgesucht, den nicht wiedergefunden und irgendwann wurde uns klar, er hatte sich halt nur seine Badehose angezogen, ist ins Auto gestiegen, hat den Autoschlüssel in die Tasche der Badehose getan, ist mit dieser Badehose schwimmen gegangen.
Oh.
Ja, dementsprechend war der Schlüssel natürlich weg. Wir haben das auch erst irgendwie so 2 Stunden, nachdem wir aus dem Wasser gekommen sind, haben wir das erst festgestellt, haben dann irgendwie nochmal geguckt, natürlich keine Chance. Dann war es aber so, dass wir an einem der wenigen Seen in Estland waren, an denen es halt so einen richtigen Badebetrieb gibt. Also da ist dann halt auch so ein Kiosk, wo du dir ein Eis holen kannst und ein Bademeister und so. Das ist halt an den meisten Seen da nicht so. Aber ich bin dann halt irgendwie zu dem Bademeister hin, hab den angequatscht und sagte so, ja, hier, wir haben hier einen Schlüssel verloren im See und so. Und hatte schon überhaupt keine Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Aber er sagte dann irgendwie so, ja, ich habe hier einen Kumpel, der kann mal für euch tauchen. Und der kam dann auch wirklich mit so einer kompletten Taucherausrüstung, mit einer Sauerstoffflasche, was total lächerlich ist, weil dieser See ist halt echt nicht tief, vor allem vorne, wo du baden darfst. Aber ich hatte das Gefühl, denen war ein bisschen langweilig, die fanden das ganz cool. Dann hat er da wirklich irgendwie super lange nochmal für uns alles abgetaucht und so kam raus, sagte, nicht gefunden, sorry, tut mir leid. Und dann haben wir halt gesagt, na gut, okay, dann gehen wir jetzt halt erstmal nach Hause und dann müssen wir halt irgendwie, was weiß ich, das mit der Autovermietung klären, dass wir einen Ersatzschlüssel kriegen oder so. Sind dann losgelaufen, waren am Parkplatz und ich sag so, ja, wie sieht denn das aus hier so, wir lassen das Auto jetzt erstmal hier stehen und so weiter und so fort. Und er war schon irgendwie so super kleinlaut in dem Moment und hat mir dann halt gebeichtet, dass er halt den Schlüssel von unserem Ferienhaus im Auto hat liegen lassen.
Oh.
Und in dem Moment bin ich richtig sauer geworden und habe einfach nur gesagt, so ist mir jetzt scheißegal, was hier passiert, aber du regelst das alles. Und er musste dann halt bei der Autovermietung anrufen und er konnte halt nicht so gut Englisch. Und wollte halt, also ich glaube, es wäre ihm lieber gewesen, wenn ich das jetzt regle, aber ich habe halt gesagt, nee, nee, du hast es hier verbockt, du machst das. Und dann sind wir irgendwie, zum Glück war das alles halbwegs fußläufig erreichbar. Und wir sind dann halt erstmal in die Innenstadt gegangen zur Touristeninformation und haben halt gefragt, ob wir da telefonieren dürfen, weil das halt damals irgendwie noch so mit Handyverträgen und so, wir hatten, glaube ich, gar keine Handys dabei, ich weiß nicht mehr, wie das war. Und dann hat er da angerufen bei der Autovermietung und hat halt mit denen geklärt, dass wir einen Ersatzschlüssel kriegen. Das Problem war halt, die Autovermietung saß in Tallinn am Flughafen und wir waren ungefähr 2,5 Autostunden von Tallinn entfernt. Und es war auch, glaube ich, irgendwie Sonntag oder so. Und der Typ hat halt gesagt, er schickt jemanden vorbei, der muss aber mit dem Bus kommen. Und es könnte halt lange dauern. Ja, und dann sind wir zu Fuß zurückgelaufen zu unserem Haus. Alles irgendwie in praller Sonne, 30 Grad. Ich total sauer, er total schlechtes Gewissen. Und haben dann wir mussten dann vor unserem Haus natürlich warten, bis derjenige kam mit dem Schlüssel. Weil erst dann konnten wir ja zurück zum Auto, den Hausschlüssel holen und dann erst ins Haus. Wir hatten aber auch nichts zu essen, nichts zu trinken, konnten uns auch nicht mehr da wegbewegen, weil wir so Angst hatten, dass dann derjenige mit dem Schlüssel genau dann kommt, wenn wir nicht da sind. Das heißt, wir saßen halt irgendwie stundenlang vor diesem Haus und haben irgendwie, ich saß dann so sauer in der Ecke, habe ein Buch gelesen und hatte kein Wort mehr mit dem reden. Und er hat dann noch irgendwie versucht, über die Veranda in das Haus reinzuklettern, weil wir oben ein Fenster aufgelassen hatten, ging aber nicht. Ja, und dann irgendwann, da war es schon dunkel, kam dann endlich jemand, der uns diesen Ersatzschlüssel gebracht hat. Und dann ist Stefan halt nochmal los und hat dann das Auto wieder geholt. Und dann war es auch erstmal gegessen. Ich war dann auch nicht mehr sauer und wir konnten dann auch drüber lachen. Bis zu dem Moment, wo wir abgereist sind und dann am Flughafen von der Vermietung natürlich eine saftige Rechnung gekriegt haben für diese ganze Geschichte. Ja. Also
extra Anreise.
Ja, genau. Also das war, Stefan hat dann damals gesagt, ich bezahle das jetzt und ich sag dir auch nicht, wie viel das gekostet hat. Wir reden da nicht mehr drüber. Na, ich weiß nicht, wie viel das war, aber so wie er geguckt hat, war es relativ viel. Oh. Und ich weiß noch, dass wir uns in dem Urlaub noch mit meinen Eltern getroffen haben, weil die dann halt auch da waren und denen haben wir das alles erzählt und die haben mich schon so angeguckt und haben schon so gesagt, so, ey, das wird nicht billig, ne? Und ja, also es war im Nachhinein was lustig und die Geschichte haben wir, glaube ich, auch beide schon sehr oft weitererzählt. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt böse ist, wenn ich das hier so erzähle, weil das ist jetzt auch ewig lang her. Aber in dem Moment war es halt echt so, alles, was man verbocken kann, hatte er verbockt. Krass. In dem Moment. Und es war unser allerersten Urlaubstag. Oh. Deshalb habe ich dann danach auch gesagt, komm, jetzt schwamm drüber nicht, dass wir uns jetzt im Urlaub noch streiten.
Nee, der richtige Downer, da können wir dann am Ende am Flughafen, ne?
Ja, aber da, wie gesagt, das hat er dann für sich behalten.
ich will es gar nicht wissen, ey.
Ja, ne? Ja. Also bei mir so den richtigen Super-GAU hatte ich jetzt noch nicht, aber das Einzige, was mir gerade dazu einfällt, ist, vor 2-3 Jahren bin ich mit einem Kumpel für ein verlängertes Wochenende nach Süddeutschland. Wir wollten Snowkiten und irgendwie hatten wir dann so ein super günstiges Hotel. Wir hatten uns auch gewundert, warum das so günstig war, weil jeder hatte sogar ein Einzelzimmer. Es war die übelste Absteige, so mega dreckig. So, und dann meine Zimmernachbarn waren, ich weiß nicht, woher die genau herkamen. Also irgendwie war es, glaube ich, irgendwas Osteuropäisches, irgendwie ein Pärchen, die halt ja auch die ganze Nacht so durchgevögelt haben. So mega laut, ich konnte überhaupt nicht pennen. So, und dann dachten wir uns so, wir haben uns die Bewertung vom Hotel nochmal angeguckt und dachten so, Frühstück, das ist so deren Kernkompetenz, ne? So, das können die, das war auch die Superkatastrophe, vor allem lief beim Frühstücksbuffet voll laut Partymusik und die Oma, die das Buffet betreut hat, die wusste nicht, wie man die Anlage ausstellt oder leiser stellt, also hatten wir erstmal wegen nicht Frühstück mit Partymusik, mega laut, so, und dann dachten wir uns, okay, komm, wir sind ja hier für Snowkiten, und das hat am Ende auch nicht geklappt, weil es Nebel war. So, und am ersten Tag wurde es komplett abgesagt und am zweiten Tag sind wir immerhin auf den Berg gefahren, haben dann da, glaube ich, 3,5 Stunden da im Schnee gestanden, bis dann gesagt wurde, nee, der Nebel zieht leider nicht ab. Und dann sind wir wieder runtergefahren und der Grund Snowkiten, weshalb wir hingefahren sind, hat halt nicht funktioniert. So, alles überhaupt nicht nach Plan. Und dann sind wir in irgendeine Sauna dann gegangen. Ich meine, das war dann auch okay, ein bisschen Entspannung, so ein Saunatag war dann okay, aber das war so das, was mir jetzt dazu einfällt, wenn einfach mal vieles schief läuft.
Ne? Saunatag Dortmund wäre auch gut gewesen.
Ja, stimmt. So genau, dafür hätten wir nicht dahin fahren müssen. Wir hätten auch durchgepennt und uns wohlgefühlt in einem Hotel. Also es war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ist dir was eingefallen?
Mir ist was eingefallen, ja. Ist jetzt nicht so das besondere Highlight. Irgendwie verläuft alles zu reibungslos von meinen Urlauben.
Oh, aha.
Flughafen Singapur. Ich denke mal, also für die, die es nicht wissen, Singapur, die sind da relativ streng, was den Zoll angeht. Also man darf nicht besonders viel mit einbringen. Wir hatten eine Reise nach Indonesien mit einem kleinen Stopover in Singapur. 3 Wochen Urlaub. Ich bin Raucher. Ich nehme meinen Tabak immer selber mit, weil ich nicht weiß, was ich vor Ort kriege oder wie teuer das ist. Deswegen, und ich rauche auch immer gerne die eine Marke. Singapur erlaubt aber nur die Mitnahme von x Gramm, 20, 30 Gramm. Also ich hatte dann angefangen, eine Packung, wusste ich, reicht für 2 Tage, gut. Den Rest, den lasse ich einschließen. In Terminal, ich weiß jetzt nicht genau, welcher es war, aber ich sage einfach mal eins. In Terminal 1, also ein Schließfach, für 3 Tage oder was, die wollten 20 Euro haben für ein paar Pakete Tabak, das war schon ein bisschen knackig, aber okay, gut, das war es mir halt wert in dem Moment. Gut, dann sind wir in Singapur gewesen, alles cool. Tralala. Wollten dann von Singapur ging es dann weiter nach Indonesien. Sind wir zum Flughafen und ich wollte halt bei Terminal 1 durch die Sicherheitskontrolle, um meinen Tabak zu holen. Mhm. Weil der Flug war von Terminal 2, 15 Minuten Busfahrt entfernt oder 20 Minuten. Und dann wollte ich rein und die haben gesagt, nee, gibt's nicht. Du fährst schön jetzt nach Terminal 2 und gehst dann da durch die Sicherheitskontrolle. Ich so, ja, ich will nur kurz rein, kann nicht jemand von Ihnen? Nein, keine Chance. Gut, unser Flug war in 3 Stunden ungefähr, 2,5 vielleicht. Also mit dem Bus, erstmal Bus warten, 10 Minuten, 20 Minuten rüberfahren zu Terminal 2, dann dadurch die Sicherheitskontrolle. Gut, und jetzt gab es einen Bus, der von Terminal 2 quasi hinter der Sicherheitskontrolle wieder zu Terminal 1 fährt. Hinter der Sicherheitskontrolle.
Yeah.
Gut, dann bin ich also da an dem Bus, durfte wieder 10 Minuten warten, 20 Minuten Fahrt, dann war ich bei Terminal 1. Der Flughafen da ist riesengroß. Also 15 Minuten Fußmarsch zu diesem Ding. Und dann sehe ich noch, wie dieser Typ bei diesen Schließfächern da gerade ein Schild rausholen will, bin gleich zurück. Sofort, stehen geblieben. Hier, ganz schnell, ich hab's eilig. Und dann, ja gut, hat er mir halt rausgegeben die Sachen. Ich gucke auf Uhr, hab noch ungefähr eine Stunde, weil es wirklich unendlich lange gedauert hat. Dazu muss ich sagen, wenn man da in diesen Bus eingestiegen ist, hinter der Sicherheitskontrolle gab es erstmal eine Sicherheitskontrolle. Wenn man aus dem Bus ausgestiegen ist, gab es erstmal eine Sicherheitskontrolle. Wenn ich also wieder von Terminal 1 zu Terminal 2 zum Flieger wollte, musste ich erstmal wieder durch die Sicherheitskontrolle, dann in den Bus, dann zurück, dann wieder durch eine Sicherheitskontrolle. Und die hat ewig gedauert. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich war der Einzige, der mit diesem Bus gefahren ist. Da waren 5 Leute, die irgendwie da für Sicherheit gesorgt haben, aber irgendwie fanden die es wohl wichtiger, irgendwas sich zu unterhalten oder sowas. Mhm. Und dann auf dem Weg zurück mit dem Bus, da kam schon die nervöse SMS von meiner Reisebegleitung. Wo bleibst du? Die wollen hier das Boarding beenden. Oh, und so, ach du meine Güte. Ja, bin dann ausgestiegen aus dem Bus, hab dann die Beine in die Hand genommen, bin losgejoggt, hab unterwegs noch einen Anruf bekommen, so, hier, du hast noch 5 Minuten, dann Ende Gelände, und hab's dann doch noch in den Flieger geschafft. Aber ich habe einfach nicht erwartet, dass ich da wirklich 2,5 Stunden krass durch diese Sicherheitskontrolle und diese Busfahrten hin und her verliere. Aber es hat alles gut geklappt.
Ja, das ist doch, hat alles gut geklappt, finde ich ein sehr schönes Schlusswort.
Ja.
Oder?
Ja.
Ja, danke, dass ihr da wart und von euren Reisevorlieben und Geschichten erzählt habt.
Gerne, gerne.
Gerne.
Vielleicht hört man sich ja nochmal wieder zu einem anderen Thema.
Ja, würde mich freuen.
Okay. Tschüss.
Tschüss. Ciao.